Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Kakao und Schluck. Guten Morgen, guten Abend, Halle. Halleluja. Ein frohes Weihnachtsfest an alle. Naja, fast. Wir sitzen hier heute zusammen, erstmal ohne Intro, das hören wir gleich, weil wir haben heute ja einen wunderbaren Gast bei uns im Podcast. Wir dürfen gleich Gabriel Daun begrüßen, live und in Farbe. Gestern noch in der Weihnachtsbar mit heißem Eierpunsch, heute Morgen im Speicher 7 Hotel. Guten Morgen, Dennis.
Guten Morgen, Paul.
Hallo. Wie geht's dir?
Mir geht's wunderbar. Also wahrscheinlich besser als euch.
Was soll denn das heißen?
Ich weiß nicht, wie lange ihr noch gemacht habt, beziehungsweise ich weiß es, aber ich bin gespannt, was ihr noch zu erzählen habt.
Das mir lösen wir gut. Gleich auf.
Wie geht's dir?
Mir geht's wunderbar. Ja, ich sag immer, Champagner geht auch bis zum bitteren Ende. Nein, wir haben heute einen Gast und ich möchte ihn einmal kurz ankündigen. Ich habe heute Morgen im Taxi hierher, mein Fahrrad ist kaputt. Ich habe einen Platten und mit so einem Lastenrad einen Platten ist schwierig, weil das muss dann vor Ort reguliert werden. Das passiert heute Abend. Nicht schlimm. Ich habe heute Morgen im Taxi ein paar Dinge aufgeschrieben, die mir zu Gabriel einfallen. Und die lese ich einmal kurz vor, damit ihr alle wisst, wer gleich am Mikrofon ist. Einmal, also Gabriel wohnt in Mainz, arbeitet in Frankfurt. Executive Bar Manager der Geckos Group.
Wow.
Podcaster, so wie wir, Dennis.
Mhm.
Ein absoluter Experte in Cocktailgeschichte. Er kann das auch gleich revidieren, wenn es nicht passt, aber ich habe das Wort Fabienne aufgeschrieben, weil Fabienne ist eine Dame, die war gestern auch dabei. Das war sehr, sehr schön. Liebe Grüße. Und er ist der erste und einzige Barkeeper der Welt, der in der Schwerelosigkeit mal Drinks gemacht hat. Das war eine tolle Geschichte. Vielleicht packt er sie nochmal aus. Wir können ihn ja gleich noch fragen. Und ansonsten ist er sowieso der Mike Tyson der deutschen Barszene. Und unten drunter steht einfach nur Gabriel Daun. Schön, dass du da bist. Sollen wir loslegen?
Ja, let's go.
Let's go.
Das ist gekochter Schinken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich Abfall.
Kau und Schluck.
So schlecht schmeckt es doch gar nicht.
Du denkst, es wäre aufschlicht.
Gatsch, da kommt die Soße richtig raus.
Kau und Schluck.
Kau und Schluck.
Willkommen zurück. Hallo Gabriel.
Hey. Vielen Dank für die Einladung, schön bei euch zu sein. Hi.
Sehr gerne.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, der Tag danach oder der Morgen danach. Ja, der Paul hat ja schon erzählt, du warst gestern in Mannheim zu Gast bei ihm in der Bar und ihr habt schöne Drinks gemixt. Ich war auch zu Gast und die waren herrlich. Ich habe den Tom & Cherries direkt mal als erstes probiert. Das war ein leckerer, warmer Eierpunsch, ne?
Hört sich pervers an, ist es
ja,
gar nicht.
Eierpunsch hört sich immer ein bisschen komisch an. Ja. Ne? Also jetzt gar nicht so sexy und auch gar nicht so, hätte ich auch gern. Ah, ein Eierpunsch, das wird mir gefallen. So, fühlt sich ja nicht so an das Wort, wenn man es sagt oder wenn man es hört, beides nicht. Aber ja, war ein richtig schöner Abend, hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Bin auch jetzt nicht allzu zerknittert, aber so, ich merke, die Stimmbänder sind so. Die wird wahrscheinlich jetzt so für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die sind dann Zeuge, so im Laufe der Folge hier, wird sich das wahrscheinlich vollziehen. Später höre ich mich wahrscheinlich oder hoffentlich ein bisschen geschmeidiger an.
Du hast dich schon sehr geschmeidig an, Gabriel.
Danke.
Approved.
Ja, definitiv.
Ja, mega. Nee, es war sehr schön Abend, gestern Abend. Es war wirklich ein Abend fürs Herz.
Ja.
Es gab Tom & Jerry und es gab Martinis. Möchtest du mal allen Zuhörern und Zuhörern erklären oder erzählen, warum wir das gestern gemacht haben?
Ja, wie immer war Alkohol im Spiel. Vorher, wir hatten das Vergnügen, Paul und ich hatten das Vergnügen, Dennis war ja leider nicht dabei, vor ein paar Wochen in Offenburg bei Willi Schöllmann, der den Black Forest Bar Cup ausrichtet, Teile der Jury zu sein. Wir waren beide Juroren. Und natürlich macht man das nur aus Liebe und für die Kunst so, ohne Bezahlung. Aber Willi hat uns, ja, ich würde sagen, mit Schaumwein französischer Provenienz
Bestochen.
Bestochen, ja. Und genau, und so nach der dritten Flasche oder so, haben wir gedacht, das wäre doch eigentlich mal eine super Idee, wenn ich irgendwann mal nach Mannheim komme, vielleicht so, wenn Weihnachten ist und wir machen ein paar Getränke, haben Jan Jeli noch mit an Bord geholt. Super Typ, liebe Grüße. Und ja, dadurch, dass Weihnachten gewesen ist, hat sich die Frage nicht so richtig gestellt, was machen wir, sondern gesagt, wir machen Tom and Jerry's. So einer der klassischen amerikanischen Getränke. Hier in diesen Breiten eigentlich gar nicht so bekannt, aber halt richtig.
Mhm. Ja, das ist eine Tatsache. Ich glaube, viele wissen nicht, was es ist. Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz, ich weiß, für euch ist ein alter Hut, aber erklärt doch mal ganz kurz, wie funktioniert das, weil es nämlich gar nicht so einfach ist. Ne? So ein Tom Jerry ist schon ein bisschen mies am Blas, wo man vorher machen muss, oder? Ihr habt das, also ich habe nämlich in Insta gesehen, ihr habt da nämlich ein paar Stunden vorher schon mal angefangen aufzuschlagen. Ne?
Ja, aber das macht dann den Drink halt während des Service eigentlich wieder
genau,
relativ leicht.
Genau, das ist die Vorbereitung.
Ein bisschen mies am Blas machen und dann
ja,
geht das.
Ja.
Also du, soll ich sagen, wie
ja,
es geht?
Gerne, so, gerne,
bitte,
gerne.
Ganz leichte Anleitung, man trennt Eier, so viel man halt möchte. Schlägt das Eigelb, wenn man möchte, mit ein bisschen Butter. So, das gibt dann später bessere Textur. Schlägt das Eiweiß separat steif. Hebt es unter, also Eigelb und Eiweiß wieder zusammen. Ein paar Gewürze, Piment, Nelken, Zimt. So alles, was winterlich ist und irgendwie schön. Und hat dann so eine Art, ja, Batter, wird man auf mhm. Englisch sagen. Also so sehr, wie ein sehr flüssiger Teig,
ja,
sagen wir mal so. Das kannst du dann irgendwie schön kalt stellen, auch für ein paar Stunden vorher. Und davon kommen dann so 1-2 Esslöffel in eine Tasse. Dann ein generöses Maß Cognac und ein bisschen Jamaika rum. Mhm. Für die Würze mhm. und den Funk dazu.
Oh, lecker.
Ja. Und dann wird das mit heißer Milch aufgegossen. Das schäumt auch so ein bisschen. Wir haben uns erlaubt, noch so eine Vanilleschote in die Milch reinzulegen für extra Kick, ja. Und ja, das ist es im Großen und Ganzen. Das ist ein schöner, wie soll man sagen, heißer Milchshake für Große. Irgendwie so. Bisschen Muskatnuss drüber, frisch gerieben und fertig ist ja, die Laube.
Das war sehr lecker.
Schmecken lassen.
Ja.
Cremig.
Aber das kennt man hier in Deutschland eigentlich nicht, ne? Das ist schon sehr, sehr speziell.
Grundsätzlich so, also abgesehen von Eierlikör, ist, glaube ich, Getränke mit, naja, wo so Eigelbe drin sind, relativ unbekannt. Die Amerikaner haben da eine viel längere Tradition, auch Eggnogs und so weiter, ne? Die dann mit Morgenthaler machten, geilen mit Amontillado Sherry und fast gelagertem Tequila, so. Und in den USA kannst du das in Tetrapacks kaufen, jetzt so während der Festive Season. Das gibt's in Deutschland halt nicht.
Aber Eggnog ist kalt, oder?
Eggnogs sind kalt,
ist kalt normalerweise, ne?
Genau.
Mit ein bisschen Sprühsahne noch drauf, ne?
Bitte nicht.
Also mir hat er sehr gut geschmeckt, aber er hat auf jeden Fall schon Power gehabt. Ne? Also er war schon ein paar Prozent und Umdrehungen dabei, würde ich sagen.
Ah ja, kostet auch Geld, muss aber drin sein. Ne?
Auf jeden Fall. Ja. Cremig, ja, sehr leckeres
und Ding. Und ist für einen guten Zweck.
Sowieso.
Muss auch gut was rein.
Nee, genau, es gab Eggnogs, Tom Jerry's und es gab noch Martinis. Ja. Ein Dreierlei vom Martini haben wir es genannt.
Richtig.
Die waren auch alle exquisit, muss ich sagen. Und das ist ja, also Martini ist ja auch, finde ich, ein total festlicher Drink. Und ihr habt die alle drei on point serviert. Das war sehr, sehr, sehr gut.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Wir haben so eigentlich relativ kurzfristig vorher entschieden, welche Martinis wir rühren. Da stand noch ein Glas eingelegter, gepickelter Sellerie von der Gastschicht von Lukas Mutise.
Richtig, ja.
Eine Woche vorher haben wir uns für Celery-Martinis entschieden.
Ja.
Schönen klassischen.
Den hatte ich auch, ja.
Fitti-Fitti, also einfach gleiche Teile Wermut und Gin und dann noch ein Capero mit einer schönen großen, dicken, fetten Kapernapfel als Garnitur. Lecker. Richtig gut.
Das war schon ein Thema gestern, ne? Also wir haben dann noch irgendwie gedacht, müssen wir noch was anderes auf die Karte schreiben, weil das ja schon auch ein Takeover war. Also bedeutet, wir haben gar keine Drinks gemacht. Bis auf die alkoholfreien 3-4, die dann noch nachgefragt wurden.
Ja, aber da kenne ich die Rezepte nicht.
Ja, eben. Aber dann habe ich mir gedacht, so, oh ey, echt, Martinis, also ich finde es ja super, Tom and Jerry's Martinis, ich bin da voll dabei. Aber es gibt natürlich auch hier und da mal einen Gast, der dann so, also entweder kein Ei mag oder Martini zu stark ist. Aber es hat erstaunlich gut funktioniert. Wir haben keinen Gin Tonic gemacht.
Ey, also ich finde,
also, Wahnsinn.
Ganz ehrlich, ich finde, Mannheim hat auch so von Gästeseite her echt geliefert.
Ja, wohl, sehr gut, Mannheim.
Sehr, sehr wirklich professionelle Gäste. Toll, hat mir richtig gut gefallen.
Sehr gut. Es war ein sehr, sehr schöner Abend. Es ging auch noch ein bisschen länger. Zu Recht auch, muss man sagen.
Ja, ist ja
auch
angemessen, würde ich mal sagen.
Ja. Wann sind wir raus um 3?
Wer guckt schon auf die Uhr?
Gabriel, das war gestern. Heute ist heute. Du bist tätig in Frankfurt. Jo. Für alle, die nicht wissen, wer Gabriel ist. Und ich muss dazu sagen, wir kennen uns ja auch noch nicht so lange. Also so in Persona. Ne? Man läuft sich natürlich in den Jahren mal über den Weg. Früher noch im Rumors oder in der Geckos Bar.
Ja.
Du wohnst in Mainz.
Born and raised.
Ja, ja. Born and raised Mainz. Ich war ja auch schon mal bei dir im Podcast und im Mixology Podcast auch sehr zu empfehlen, habe ich schon mal gesagt. Und wir hatten ja schon mal die Diskussion über das Schobbe oder das Schorleglas. Ne? Das hatten wir schon mal. Hört euch mal die Folge an. Sowieso hört da mal rein. Aber was machst du genau? Erzähl's mir nochmal oder erzähl's uns allen, weil das ist so ein, du bist in der Hotelgruppe.
Richtig,
zuständig, ja, für die Getränke. Im weitesten Sinn.
Ja, wenn man es nicht kauen muss, dann ist wahrscheinlich, also dass ich mich irgendwie damit beschäftige, richtig. Also ich bin verantwortlich für alle Bars in unserer Gruppe. Wir sind eine kleine Hotelgruppe aus Frankfurt, die Gecko Group heißt sie. Wir machen die Rumors Hotels und einige andere Hotels. So, die Firma kommt aus Frankfurt und die meisten Hotels, die wir betreiben, sind auch in Frankfurt. Wir haben aber auch eins in Baden-Baden, eins in München, eins in Berlin, für die ich ebenfalls verantwortlich bin. So einerseits alles, was so Schulungen, Trainings und so Geschichten anbetrifft, die Arbeit, Zusammenarbeit mit der Industrie, Verträge und so ein Kram. Und ich würde mal sagen, im weitesten Sinne so kreatives Allerlei. Je nachdem. Wir haben gerade eine neue Bar, die eigentlich eine sehr alte Bar gewesen ist, also die gab es schon seit 1951, hat vor 2 Jahren geschlossen. Wir haben die jetzt übernommen und betreiben die wieder. Da habe ich jetzt im Augenblick meinen Fokus drauf, so seit ein paar Wochen. Aber ja, es ist eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit und Aufgabe. So, insofern kann ich manchmal gar nicht so genau sagen, was ich da mache, weil es ändert sich halt jede Woche. Kann meistens nur drüber sprechen, was ich gerade im Augenblick mache. So. Ja, so ungefähr.
Ja, du hast ja, wenn es auch schon gestern drüber, eine neue Bar wieder eröffnet, da können wir auch vielleicht später nochmal drauf zurückkommen.
Ja klar, gern.
Also du bist quasi in dieser Hotelgruppe zuständig für Mitarbeiter. Stellst du auch ein in die einzelnen Hotels oder bist du eher dann der kommt und meckert?
Naja, also wir haben in jeder Bar natürlich einen Manager, so der für die Bar verantwortlich ist und der hat auch noch einen Stellvertreter und ich mische mich in vielen Dingen auch nicht ein. Also die Teams zusammenzustellen, die zu leiten, so, das ist schon Aufgabe der jeweiligen Barmanager, was ich auch richtig finde, denn die müssen ja mit den Leuten zusammenarbeiten. Das gleiche gilt für die meisten Spirituosen. Also bei uns kann jeder Barmanager entscheiden mit seinem Team zusammen, wir hätten gern die Spirituosen und würden gern damit arbeiten. Abgesehen natürlich von so größeren Verträgen, die wir mit der Industrie halt machen, über Pouring, Spirituosen so. Aber das ist so wie überall, wenn du, also wenn ich jetzt eine Spirituose auswählen will und wird die halt in allen Bars platzieren, dann wird die wahrscheinlich genau 4-mal angefasst werden im Monat. Nämlich einmal pro Woche zum Abstauben und dann einmal noch bei der Inventur. Okay, ist immer noch voll, schreibt eine 1 auf. So. Das heißt, ich möchte gerne, dass da so eine absolute Mehrheit in jedem Team ist, wo mindestens 51% sagen, ich habe Bock mit dem Produkt zu arbeiten, können wir uns gut vorstellen. Uns fallen schon 10 Gäste ein, denen das schmecken wird und dann können die das eigentlich autark, nicht eigentlich, die können das autark machen. Ja. Also und meckern, ich versuche mal der Good Cop zu sein, aber ich meckere eigentlich nicht so viel. Ich mache so mit liebevollem Blick.
Das sage ich auch immer.
Ich bin eher enttäuscht, ich meckere nicht, ich bin einfach enttäuscht.
Bist du dann viel unterwegs so in Deutschland? Musst du viel reisen oder läuft das alles übers Internet so jetzt mal?
Nö, ich habe die Deutsche Bahn schon hassen gelernt.
Machen wir was gemeinsam.
Ja, voll, also auf jeden Fall spannend und auch große Verantwortung, würde ich sagen. Ne? Also es ist schon irgendwie eine Monsteraufgabe, wenn ich jetzt so höre, du musst echt viele Teams, viele Bars, viele Ideen, viele Dinge koordinieren. Ne? Also das ist halt, ich meine, du wirst wahrscheinlich hinter der Bar angefangen haben, so wird es irgendwann mal begonnen haben und dann ist halt so der Schritt gekommen, okay, jetzt habe ich die Verantwortung für viele Bars. Das ist
ja, das, was auch relativ schnell ging, so von einer zu, weiß gar nicht, wie viel es sind, ich muss immer durchziehen, 11 oder so, 11 oder 12. Ich habe eine klassische Ausbildung als Bartender gemacht. Ich habe Literaturwissenschaften und Soziologie studiert. So. Okay. Na klar. Ganz, ganz normale Vita eigentliche Bartender. Und ja, genau, also ich war, glaube ich, 11 Jahre lang für die gleiche Bar verantwortlich, bis dann irgendwann so Pandemie begonnen hat. Also das war schon in der Gruppe, für die ich jetzt arbeite. Ich arbeite seit 2010 für die Gecko Group. Und Naja, also das war die einzige Bar, für die ich verantwortlich gewesen bin. Das war die Geckos Bar, die nicht in einem Hotel von uns gewesen ist. Und dementsprechend war das auch die letzte Bar, die wir da geöffnet haben, weil wir natürlich erstmal die Bars in unseren Hotels öffnen wollten. Und weil so ein bisschen Personalnotstand war, haben wir so nach und nach alle Bartender, die bei mir gearbeitet haben, halt auf andere Hotels verteilt. Also Nils Sweeney und Philipp Zuzanek zum Beispiel sind jetzt im Boomers Bar in Baden und Tarek Elmachit und Oskar Zawadzki haben dann zum Beispiel in Boomers Frankfurt gearbeitet und so. Und auf jeden Fall, als wir dann überlegt haben, ey, Skekos könnten wir auch wieder aufmachen, war aber halt außer mir auch keiner mehr da, weil die woanders gebraucht wurden. Und naja, die Bar haben wir dann verkauft und dann war so ein bisschen die Frage, was mache ich eigentlich mit dem Gabriel? Und so, überleg doch mal, worauf du Lust hast. Und dann, naja, dann haben wir ich sag mal, eine Position erfunden für mich, die es vorher nicht gab.
Okay, aber eine sehr gute Position. Ich glaube, da kannst du nicht meckern, ne? Das ist schön. Dann bleibt ja auch noch Freizeit genug, dass du mal so Gastspiele bespielst. An einem Sonntag, wie ist das? War das jetzt, hättest du auch an einem Mittwoch oder an einem Samstag Zeit oder war das jetzt mehr so Freizeit, so ein Freizeitspiel für euch, ne? Ihr habt ja, du hast sonntags offen?
Ist ja, wir sonntags auf, ja.
Ja. Ja, normalerweise ist sonntags mein freier Tag. Mhm. Insofern war das überhaupt kein Problem. Ich habe aber tatsächlich mittlerweile auch abends mal so an einem Samstag eher Zeit als das Jahrzehnt zuvor. Was auch ganz schön ist. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Ich bin mittlerweile in einem Alter, wo man sich eine, wie Max Gold sagt, wo man sich eine schöne Vase auf den Kopf stellen muss, um im Spiegel etwas Angenehmes zu sehen.
Oh Gott, oh Gott. Also jetzt, du brauchst dich gar nicht downzugraden, ne? Also wir werden hier mal ein paar Fotos hochladen, dann können wir mal die Meinung von unseren HörerInnen holen. Ne?
Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, da warst du auch im Anzug. Und ich habe dich noch nie mit offenen Haaren gesehen, Gabriel. Ja. Das war ein Bild für die Götter, für die Ewigkeit. Das ist in meinem Kopf eingebrannt auf dieser Gala, auf der natürlich alle irgendwie so Abendgarderobe-mäßig die Mixology Bar Awards. Ich durfte das dieses Jahr moderieren zusammen mit Chloe Merz. Und du bist ja auch Teil der Mixology Gang, also das Fachmagazin Mixology, wer es nicht kennt, mag kaufen. Du bist Autor, du bist Juror, du bist ein Tausendsacher, wie sagt man dazu? Du bist ein Mann mit vielen Talenten, das wollte ich sagen.
Ja.
Das hat sich über die Jahre wahrscheinlich auch einfach so ergeben, ne?
Richtig, ja. Ja. Ich habe mich nie dafür beworben. Ich habe grundsätzlich noch nie in meinem Leben eine Bewerbung geschrieben oder sowas. Wir waren das, irgendein alter Bundespräsident, ich glaube Roman Herzog oder so, hat mal gesagt, er sei ein Geißeltierchen. Der hockt halt irgendwo und dann schwimmen Gelegenheiten vorbei und wenn ihm eine gefällt oder zusagt, dann hängt er sich dran. Und so habe ich das irgendwie auch so bei mir immer erlebt. Also ich bin nicht besonders oder eigentlich gar nicht karrieregeil und so mittelmäßig ambitioniert. Aber so viele Dinge sind einfach passiert. So. Und ich mache eigentlich nur, was ich mag und was mir Spaß macht so und was ich liebe und irgendwie funktioniert das ganz gut, glücklicherweise. Jo. Und ja, also weiß nicht, ob das was mit Talent zu tun hat. So, ja, also Juror sein oder so, das ist ja alles
ja,
Dinge, gut. Die dir nur Leute zutrauen.
Ja, ich wollte das einfach, also was heißt Talent und so. Und das ist natürlich Netzwerk, ne?
Ja,
also du bist aber schon lange in dem Job.
Und, People-Business.
Genau so, ja. Und die Branche ist ja auch nicht so groß. Also, ne, man kennt sich ja schon, Deutschland ist ja auch nicht so ein Riesenland, ne? Man kennt sich die Hauptakteure in den Städten so, ne? Ich war ja früher auch oft in Frankfurt trinken, weil ich da was lernen konnte und auch die ganze alte, also 2012, 2013, 2014 war ich wirklich regelmäßig in Frankfurt essen und trinken. Und da sind wir uns auf jeden Fall über den Weg gelaufen. Aber klar, das ist schon in dieser Branche gibt es halt schon auch diese Unicorns, ne, die natürlich omnipräsent sind. Und das bist du für mich schon. Also du bist hier in Deutschland schon auch, dich hat man gerne dabei, weil du hast immer was zu erzählen. Ne? Das ist irgendwie eine sehr angenehme Gesellschaft. Ne? Das ist einfach immer amüsant sowieso. Aber du hast einfach schon so viel erlebt. Und das finde ich wirklich, also beeindruckend, Respekt auch davor. Wenn ich einmal groß bin, möchte ich auch so sein wie du.
Ja. Wie stehst du denn zum Thema Essen? Kochst du auch gerne und gehst du gerne essen oder bist du mehr so wirklich nur fürs Flüssige?
Ja, ist mein größtes Hobby.
Also, kochen und essen, ja?
Ja, essen, gehen und auch schon zu Hause kochen. Ich weiß, also das Ding ist, wenn ich zu Hause koche, dann koche ich nur so Dinge, die ganz, ganz lange dauern. Ja, so wie Paul hier mal erzählt hat, so mit dem Zwiebelnschnibbeln und so weiter. Das mache ich auch, Schmorgerichte und so Geschichten. Einfach, weil es auch so der Kontrast ist für mich zur Bar, wo es sehr, sehr schnell gehen muss. Ja, wo zwischen Bestellung und der Drink wird serviert maximal 7 Minuten verstreichen dürfen. So. Mhm. Also es ist so eine Zahl, die ich mir mal ausgedacht habe. 7 Minuten. Und deshalb mag ich genau diesen Kontrast. Also ich mag nicht so schnelle Küche zu Hause. Das ist schon so ein scheiß Titel für scheiß Kochbücher, weißt du, so schnelle Küche. Sondern, also dann, das entspannt mich auch so. Und das mache ich gern. Und essen gehen, ja, essen und guter Wein. Das ist so eigentlich das, wofür ich in erster Linie mein Geld ausgebe.
Geil. Ich stell mir das irgendwie auch so vor, dass du da, wenn du so viel reist, dass du vielleicht auch die Möglichkeit hast, dann in anderen Städten auch ganz gut essen gehen zu können.
Ja, Mann. Ne?
Dass du, dass da irgendwelche Hotelmanager auch sagen, so, Herr Down, wir gehen jetzt mal hier schön in unser Restaurant, das wir hier unten haben, oder da um die Ecke in Berlin, da gehen wir mal rüber ins, keine Ahnung, Horvath oder wohin auch immer. Ne? Das ist also irgendwie so ein Traum, dass man da so schön rumreist und aber auch alles mitnimmt, alles abgreift, was geht so. Du kannst ja irgendwie überall was mitnehmen. Auch in Restaurants ist ja auch das Thema Drinks und Getränke wird ja auch immer innovativer und attraktiver. Es ist ja nicht nur die Weinkarte, sondern es kommen jetzt diese alkoholfreien Saftbegleitungen etc., Fermentation, Longdrinks, Cocktails etc. Ne? Da versuchen sich ja auch mittlerweile die neue Generation so ein bisschen das auch ein bisschen aufzupeppen.
Obwohl mich das persönlich ehrlich gesagt nie so bockt.
Nee.
Also ja, ich weiß nicht genau, kann man schon so sagen, also wenn ich in ein Restaurant gehe, mache ich es eigentlich so, ich bestelle auch keine Weinbegleitung oder so, sondern ich suche mir lieber eine Flasche aus, die mir schmeckt und die muss jetzt nicht zu jedem Gang passen, weißt du, und wenn sie richtig gut schmeckt, bestelle ich eine zweite und wenn nicht, bestelle ich halt eine andere. Ich glaube, im Nobelhart sagt Billy Wagner immer, die Weinbegleitung begleitet die Gänge und nicht den Trinker. Und das ist halt so ein Ding, wenn du halt einen geilen Wein eingeschenkt bekommst und der schmeckt dir halt gut und nimmst den ersten Schluck, wenn der Wein halt kommt und wenn er gut schmeckt, nimmst du schnell den zweiten und relativ zügig den dritten, das Glas leer und dann kommt halt der Gang und dann wird vielleicht nicht nachgeschenkt. Das ist mir zu großes Risiko. Also insofern bin ich eigentlich so der Typ, der einfach gerne Weine bestellt, flaschenweise und die teilen wir dann am Tisch. Das ist so mein Ding und deshalb komme ich selten auf die Idee und so, ja, ich probiere mal die alkoholfreie Begleitung oder was auch immer so.
Ja, das mit der Flasche Wein mache ich genauso auch. Ich bin auch eher erstmal die Weinkarte bitte.
Genau.
Tatsächlich, ja. Und dann gucke ich mir das Menü an. Ja.
Also, hört es euch an. Das sind die Profi-Tipps hier. Bestellt euch die Flaschenwein, keine Weinbegleitung. Ja, ich muss zugeben, ich bestelle schon oft die Weinbegleitung. Aber ich bin halt auch nicht so der Mensch, der sich so gut mit Wein auskennt. Das wird jetzt kommen. Paul hat mir versprochen, dass er nicht da. Nee, Quatsch. Aber mich hat eine Weinbegleitung auch schon mal fertig gemacht. Ne? Das ist so, wenn es zu viel wird und das Menü sehr groß ist, finde ich, macht so ein Wein auch satt, vor allem wenn er alt und schwer ist, so, dann bist du einfach schon so dizzy, dass du gar nicht mehr wirklich mitkriegst, aber das Essen wird dann zweitrangig, sondern der Rausch wird dann halt immer mehr. Ne? Das ist manchmal so das Problem.
Ja, und auch deshalb, also nicht falsch verstehen bitte, ja? Es war jetzt kein Sommelier-Bashing oder so. Wenn du es richtig gut machst, ist es natürlich große Kunst. Ich hab vergessen, wie sie heißt, beim Anton Schmaus im Storstadt in Regensburg, mal echt brutal, da haben wir ausnahmsweise mal Weinbegleitung gehabt und es war brutal geil, ja, die Weine waren top, haben das Essen wirklich geil ergänzt und hat sich auch überhaupt nicht fett und fertig gemacht, so, hatten wir so ein Restaurant, liebst in Hamburg, wo dann irgendwie so zum Hauptgang so ein, im, weiß halt, Rotwein fast gelagert, der Bock irgendwie hingeballert wurde, so mit 12%, hatte ich direkt Bock, die Schuhe auszuziehen, mich auf die Couch zu legen danach, so. Das ist irgendwie nicht mehr so richtig ready für Dessert. Und genau das ist halt der Fehler. Es kann klappen, es kann aber auch nicht klappen, so. Deshalb gehe ich meistens kein Risiko ein.
Das ist schön formuliert. Mega. Das haben wir schon ein bisschen über dich erfahren. Ich habe trotzdem noch einen kleinen Anschlag auf dich. Wir machen eine schnelle Runde.
Yeah.
Schnelle Runde heißt, du darfst schnell antworten, du kannst aber auch ausführen, wie du möchtest. Und es gibt 3 Fragen, wir legen los.
Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
Flugzeug oder Bahn?
Ah, ey, fuck.
So, wie ist dein Fußabdruck,
Gabriel? Ja, genau so sieht's aus, ey. Ich würde sagen, also schon eher Flugzeug, leider Flugzeug. Einfach. Kommt drauf an, in welchem Land, sagen wir es mal so. Ja, wahrscheinlich ist Bahnfahren in Japan ziemlich geil. Aber ich habe es ja schon gesagt, Bahn habe ich hassen gelernt, so jetzt in meinem Aufgabenbereich. Und die Bahn bringt dich halt auch nicht an die richtig wunderbaren Fernorte. Oder es dauert halt ewig.
Ja. Das stimmt.
Sagen wir mal so, alles unter 1000 Kilometern Bahn.
Alles
das
klar.
Ist die Antwort.
Das ist sehr gut.
Nicht besonders schnell. Aber.
Zweite Frage, Reis oder Pasta?
Ey, Pasta.
Ja?
Ja.
Machst du auch Pasta selber?
Ja.
Ja?
Ey, super geiles Buch von Evan Funky, Americans Folino heißt es. Der hat ein Restaurant in Venice, in Los Angeles, das heißt Felix. Der Hashtag, den er eigentlich immer so auf Instagram benutzt, ist Fuck Your Fucking Pasta Machine. Weil du bist mit einem Mattarello das Ding. Ja, also eigentlich nur so ein sehr, sehr langer Holzstab, der sehr, sehr massiv ist. Und damit machen wir Pasta selber zu Hause. Ja, Mann, auf jeden Fall.
Super.
Pasta ist besser.
Perfekt. Dritte Frage. Riesling oder Roy?
Oh, schwer. Ich hab's gesagt, ich bin in Mainz geboren und ich bin mit Riesling sozialisiert worden, so ein hessischer Riesling. Also ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste auf einer einsamen Insel oder so, es gibt nur noch eins auf dem Planeten, das ist Riesling.
Sehr gut.
Aber glücklicherweise muss ich mich ja nicht entscheiden. Rye ist auch schon
noch
sehr, sehr
nicht,
geil.
Noch nicht. Wunderbar, dann haben wir noch mehr über dich gelernt. Das war die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
Top. So, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, wir hatten es ja schon über diesen Weihnachts-Tom and Jerry Drink. Weihnachten steht vor der Tür. Nächste Woche ist es schon soweit, ne?
Hurra.
Ey, ne, diese Woche ist es schon soweit. Heute ist ja Montag.
Am Freitag ist es
was,
soweit.
Am Freitag?
Nee, Samstag.
Samstag.
Also hier, okay. Die Diskussion hat die Woche
noch Zeit, auch. Leute, entspannt euch. Es ist noch Zeit, Geschenke zu holen.
Wenn ihr das jetzt hört, wenn es rausgekommen ist, ist es Mittwoch, ne? Also ja. Wir nehmen jetzt am Montag auf. Also ja, beeilt euch.
Okay, Weihnachtsgeschenke schon besorgt, by the way, Leute.
Ja, also Fabienne ist immer so proaktiv, die hat so sich gekümmert für so unsere Neffen und so anderen lieben Leute, die was kriegen.
Schenkt ihr beide euch was?
Na klar.
Ja.
Kann ich jetzt aber hier nicht verraten,
nein, natürlich
weil die Folge
nicht.
Am Mittwoch rauskommt.
Natürlich nicht, ne? Natürlich nicht, ja. Okay, und Dennis, du?
Natürlich.
Also natürlich schenkst du was oder natürlich hast du die Geschenke schon besorgt?
Nee, ich habe natürlich schon die Geschenke besorgt. Mit
Augenzwinkern. Ne?
Ja, klar. Ja. Paul hat letztes Jahr ja schon den Geschenk besorgt für einen guten Freund, hat er erzählt letzte Woche.
Den mach ich immer, ne?
Das ist krass, ja. Nee, tatsächlich noch nicht, aber ich habe ja auch schon drüber erzählt, das ist ein bisschen anders mit dem Schenken dieses Jahr, wegen dem Fernsehen und so, du weißt. Da haben wir,
ja,
haben
ja,
wir, haben wir uns ja so.
Ja, gemeinsam Geschenke kaufen, gemeinsam das finde ich auch nicht schlecht, ne?
Ja.
Nee, die eigentliche Frage war tatsächlich, was gibt's denn zu essen?
An Weihnachten, also Heiligabend ist so. Das ist dann so auch wieder Sozialisation und so. Also so war das bei mir in der Kindheit schon und das brauche ich. Heiligabend gibt es immer Gans, Rotkraut und Klöße, Knödel, Klopse, ja. Je nachdem, wo ihr seid. Ja, die runden Dinger, die leckeren. Und dann mal gucken. Also ich habe es noch nicht so richtig entschieden, was wir so an den Weihnachtsfeiertagen machen. Wahrscheinlich beiz mir irgendwie so ein bisschen Lachs selbst und mache so Lachsbagel morgens zum Frühstück. Mm. Und abends darf auch wieder mal schwer geschmort werden. Mal gucken, vielleicht Bœuf Bourguignon.
Sehr gut.
Sowas in der Art.
Spätzle dazu?
Ah nee, ich bin so ein Kartoffelbrei-Typ für Bœuf Bourguignon.
Ja, Kartoffelbrei,
ja,
okay.
Und glasierte Möhren.
Ja, das
ist, mein Ding.
Ja. Habe ich vorgestern gekocht.
Ach, köstlich.
Mit Spätzle allerdings.
Habe ich noch nie gegessen, aber.
Ja, ich weiß gar nicht. Spätzle, gibt's eine Spätzle-Linie in Deutschland eigentlich, Leute?
Eine was?
Eine Spätzle-Linie.
Ja,
also die gibt's doch garantiert.
Schon, also, ich hätte eigentlich gedacht, dass Mannheim schon zu nördlich ist. Also, dass Mannheim quasi oberhalb der Spätzle-Linie ist. Ja,
ich glaube, es gibt eine Spätzle-Linie.
Wir sind schon Baden-Württemberg, aber das ist nicht so ein Ding hier, Spätzle. Ich denke, das ist ja, Stuttgarter Raum da hoch, irgendwie, keine Ahnung,
Pforzheim. Ja, unter Alter, bei uns sind Badischen, ne?
Wie ist denn hier der Diminutiv? Sagt man hier zum Beispiel Plätzchen oder Plätzle?
Plätzchen.
Sagt man hier schon, gell?
Ja, ja.
Siehst du?
Plätzchen, ja.
Plätzchen. Man sagt Plätzchen, obwohl die Mannheimer ja ein SCH-Problem haben, aber wir sagen schon Plätzchen.
Plätzchen.
Ja. Plätzsche.
Plätzsche.
Gib mir die Plätzsche.
Plätzsche.
Vater, Mutter, mach die Plätzsche in den Backofen her. So, aber es wird ja keiner reden hier im Podcast, aber es geht, es ist möglich. Bin,
aber du kannst das, ja.
Ich kann das,
ja. Du kommst ja von hier.
Ich bin hier straight aus der Hood.
Ja. Nee, okay, also Spätzle-Linie ist ein Thema auf jeden Fall. Stimmt, ne? Also Frankfurt so, weiß ich gar nicht, Frankfurt-Spätzle? Nee.
Nein.
Aber es gibt natürlich, in Berlin gibt es halt das Spätzle-Restaurant und so, ne? Da gibt es ja nur Spätzle und alle rennen dahin.
Echt?
Das ist wirklich so. Es gibt in Berlin ein Restaurant, da gibt es nur Spätzle.
Also spricht ja nichts
mit
dagegen.
Mit Soße, Spätzle mit Käse, Spätzle mit Fleisch, Erbsen.
Gemüsekäse.
Und so. Ja, ja. Ja, tatsächlich, ne? Da gibt es nur Spätzle. Da gibt es aber auch ein Maultäschle-Restaurant in Berlin. Gibt es auch. Whatever. Nee, also mit Kartoffelbrei. Okay, ist auch nicht schlecht.
Ja. Ja. Also das sind jetzt mal so die ersten. Das ist ja so der grobe Entwurf. Mal schauen, was
passiert. Und gebeizter Lachs, im Haus gebeizter Lachs. Wie machst du das?
Bisschen, was heißt bisschen? Ordentlich Dill. Salz brauchst du halt zum Beizen, Pfeffer. So ein bisschen, paar gestoßene hier, wie heißt es?
Wacholder?
Naja, Wacholder und
ein bisschen
Koriander.
Ach, nee, Koriander.
Genau, Koriandersaat so. Und dann einmal vakuumieren, in den Kühlschrank knallen, 48 Stunden warten.
Und Zucker, ne?
Zucker, genau, hast richtig. Logo, genau, ja, habe ich vergessen. Ja. Jo, und dann abfahren.
Mit Druck auch? Oder reicht Vakuumdruck?
Ja, Vakuumdruck reicht.
Ja, reicht, ja.
Ja, und dann in den Kühlschrank legen, warten. Sehr Natur, die Natur, Natursachen machen lassen.
Hast du schon mal Lachs gebeizt mit Alkohol auch?
Nee, ich glaube nicht. Du meinst so Gin-Bites oder
ja,
so?
Ja, oder Whisky, so rauchiger Whisky. Oder nee, habe ich mal gekauft, das ja, war sehr lecker, Sinn, muss ich sagen. Ja.
Ergibt Sinn. Macht Sinn, ja, ist der Fall.
Ja. Kann man machen, ja.
Kann man machen,
auf kann jeden Fall. Kann man machen, ja.
Und dann dünn aufgeschnitten. Auf dem Bagel drauf.
Ja, gar nicht so zu dünn. Ja. Ich mag es, wenn es noch ein bisschen Grip hat dann auf der Zunge, genau.
Das ist richtig oldschool, ne? Mit diesem Beizen und hier Dill, Orangen, Zitrone. Das habe ich echt vor 20 Jahren das letzte Mal gemacht. Da war das noch so ein Ding. Also so hat man es klassisch gelernt und so, aber mittlerweile ist ja das Beizen auch ein bisschen moderner geworden. Also ja, es gibt ja viele diese Brines und so, also diese Nassbeizen, wird ja immer größer das Thema, so dass du einfach dein Fleisch und deinen Fisch vorher noch in eine Lake legst, um einfach den Geschmack dazu zu bekommen. Ist natürlich eine andere Art von Beizen, wie jetzt die Konsistenz von dem, wie wir es jetzt für Weihnachten oder du für Weihnachten haben willst, dass du die schönen Scheiben so runterschneiden kannst, ne? Also du machst das halt generell auch so. Ja, du kannst es auch mit einer Gans machen, ne? Das mache ich dieses Jahr wahrscheinlich. Wir hatten das letzte Mal schon davon, ob ich jetzt die Gans machen darf oder nicht, weil meine Mutter noch nicht so ganz im Reinen ist damit, ob ich das mache oder nicht. Aber ich würde sie dieses Jahr auf jeden Fall auch in so eine Nassbeize legen. Aber du brauchst halt viel Flüssigkeit für so eine Gans, ne? Und auch ein großes Gefäß. Da fängt es ja auch schon an. Ja, ja. Wer hat denn so ein großes Gefäß zu Hause? Also jetzt mal blöd gefragt, ne? Habt ihr so ein großes Gefäß, um eine ganz komplett mit Wasser oder Flüssigkeit zu
decken? Ich hab Wäschekorb, den
ganzen Abend. Ja, halt gut. Also wir hätten das jetzt auch zu Hause, aber ich meine, das kann bei vielen Leuten scheitern. Ich sag mal, irgendwie so eine Studie-WG, die haben sowas jetzt nicht zu Hause. Nicht unbedingt.
Das muss man sich vorher Gedanken machen. Dann muss das Ding ja auch irgendwie, vermute ich jetzt mal, nicht bei 20 Grad irgendwo rumstehen. Das heißt, du musst dann diesen großen Container mit der Gans dann ja auch irgendwie kalt stellen. Ja. Den Penny, der ist aber ich manchmal so, wenn ich so Pastrami mache und du brinst das Ding dann ja auch so eine Woche. Normalerweise so eine komplette, oder nicht eine komplette, aber halt schon ein ordentliches Stück Brisket, ne? Stück
auf 5 Tage auf jeden Fall, ne?
Genau, 5 bis 7 Tage so. Ja, ist der Kühlschrank halt auch voll.
Ja, voll.
Das musst du von langer Hand planen.
Ja, und draußen kannst du es ja auch nicht mehr wirklich hinstellen. Ne? Guck mal, gestern waren es -7 Grad oder so draußen. Jetzt wäre einfach die Gans wieder eingefroren und die komplette Flüssigkeit. Und heute ist es wieder besser. Wir sitzen heute übrigens im Zimmer 12, im Speicher 7. Ne?
Haben wir vergessen. Am runden Tisch auch, ja.
Ja, Hammer.
Wieder die Ritter der Tafelrunde.
Ja, schön hier, oder? Gabriel, sag doch mal.
Ey, ein brutales Hotel. Vielen Dank. Ich habe ja hier gepennt letzte Nacht. Weil, wie wir schon erzählt haben, gestern Abend gab es was zu tun im Sieferl und Kö. Es ist wirklich ein spektakuläres Haus. Es ist ein richtig, richtig, richtig schönes Hotel. Ich war schon einmal hier, um eine Cocktail-Competition zu judgen.
Ja, ne?
Aber das war so morgens um 9 rein und mittags um 3 wieder raus zum nächsten Ufer. Das ist wirklich, Leute, kommt vorbei. Hier lässt sich's leben.
Ja, ne? Ja, ist ja auch für dich, ist das für dich ein, gehst du auch privat mit deiner Frau in Hotels, um so ein bisschen Research zu machen und so?
Also
so machst du Hotelbar und so, weißt du, machst du das?
Das ist ja das Ding, ne? Ich kann das ja nicht, also eigentlich ist es ja immer Arbeit, so eine Art Deformation professionell, ne? Egal wo du sitzt, also ist auch wurscht, ob Restaurant oder Bar oder Hotel und so, du glotzt dir immer so, was läuft denn falsch sozusagen. Also suchst die Fehler, gar nicht, weil du dich freust, wenn du Fehler findest, aber es ist halt so ein unconscious Skill wird das irgendwann. Ich versuche so nebenbei zu machen. Also ich sag nie oder selten, ich möchte dahin zur Inspiration, sondern ich möchte erstmal hin, weil ich Bock drauf habe, hinzugehen, und die Inspiration, so, die kommt dann automatisch. Das ist eigentlich so die Herangehensweise.
Und bist du ein Fan von diesen klassischen Grand Hotels, so, weißt du, wo noch so eingedeckt ist und die Bar halt auch noch so ein, ich meine, hier Jimmy's Bar ist ja auch, ne, wie lange gibt es diese Jimmy's Bar? Wir wollten ja gleich noch davon erzählen, aber ihr habt eine neue Bar aufgemacht, in einem Hotel, das aber leer steht.
Exakt, ja? Ja, also im Hessischen Hof.
Ja.
Grand Hotel tatsächlich, ja, gewesen, so Leading Hotels of the World. Eigentlich relativ kleines Haus, und die Jimmy's Bar gibt's seit 1951. Ja, gab's seit 1951. Ja. Hat dann irgendwann, ich glaube 2021 oder so, 2020, erster Lockdown, zweiter Lockdown, irgendwie so geschlossen, einfach nicht wieder geöffnet. Und wir betreiben die jetzt erstmal übergangsweise. Mal gucken, wir rechnen jetzt mal mit einem halben Jahr, vielleicht auch länger, wissen wir nicht. Da war uns halt auch klar, dass wir das behutsam anfassen müssen, ne? Und so wenig wie möglich verändern dürfen. Weil, also ich war da immer gern zu Gast, und der Raum lebt auch schon von seinem, wie soll man sagen, ja, so, dass du merkst, da ist Geschichte drin. Ne? Da haben die Stones schon gesoffen, und die diverse Bundeskanzler waren zu Gast und haben da ein Glas Wein oder Manhattan getrunken. So. Das würde nicht passen, wenn du da jetzt irgendwie so abgeflexte Drinks machst, die du einem durch einen Roti gejagt hast vorher oder so. Und es würde auch nicht passen, den Raum zu renovieren oder so. Da muss ein Teppich drin liegen, da muss Zigarre drin geraucht werden. Da muss ein Pianist sitzen und die ganze Zeit spielen. Und lauter wird die Musik halt auch nicht, weil er halt nicht lauter spielen kann an einem Klavier. So funktioniert das. Ich bin damit so, ja, ich würde sagen, gerüttelten Maß Respekt vor allem rangegangen, weil ich mir über die Verantwortung bewusst gewesen bin, dass man da wenig verändern darf. Und es macht schon sehr, sehr viel Spaß. Es ist eigentlich gar nicht so sehr meine, also wenn ich eine Bar backen würde, mir selbst eine Bar backen würde, wäre das jetzt nicht die Bar, die ich so machen würde. Aber das ist ja das Schöne an meinem Job, dass die Vielfalt halt gegeben ist. Jede Bar, die wir haben, ist anders. Jede Bar hat eine andere Profilschärfe, eine andere Auswahl, was Spirituosen zum Beispiel anbetrifft. Die Mitarbeiter tragen andere Uniformen und so. Das heißt, du musst dich jedes Mal neu vertiefen ins Thema. Die Bars haben verschiedene Schwerpunkte. Und so, und die Jimmy's Bar ist jetzt halt nochmal was anderes in dem Portfolio. Und ich bin eigentlich schon so ein klassischer Dude. Ich mag so alle Drinks, die irgendwo so in Barbüchern zwischen 1860 und 1930, sag ich mal, so auftauchen. Ja, so im Endeffekt die Klassiker. Aber ich mag es halt auch schon, was jetzt heutzutage möglich ist, sage ich mal. Also Bar hat in den letzten 15 Jahren schon einen Quantensprung gemacht. Auch weil viele Techniken zum Beispiel aus der Küche entlehnt wurden oder aus dem Labor auch und so weiter. Da ist nicht alles, glaube ich, so von Dauer oder wird nicht überleben. Aber einfach jetzt mal so die wunderbare Vielfalt genießen, um es auszuprobieren und zu schauen, was macht wo Sinn, ja, in welchem Betrieb. Das ist ja das Tolle, dass ich mich nicht so richtig entscheiden muss, okay, das passt nicht zu dem, was wir machen, dann streiche ich es, und aber vielleicht passt es in einem anderen Betrieb. Und das macht schon Spaß, klar.
Aber die Bar, Jimmy's Bar, ist ja auch eine sehr klassische, also Interior Design mäßig ist das ja, ist das mal verändert worden in den 60ern, 70ern oder ist das noch so original?
Ich würde sagen, behutsam refurbished, ja, ne? Irgendwie, ne? Aber das ist immer noch holzvertäfelte Wände.
Genau, und der Teppich so auch schwerer Tresen.
Genau.
So ein bisschen geschwungen ist das, ne? Ich war erst einmal da drin vor ein paar Jahren. Ich erinnere mich nur vage, aber man kriegt die Jacke abgenommen, ne?
Ja,
und genau, ja, es ist richtig klassisch. Und es wird geraucht.
Oder völlig irre gebaut.
Volle Kanone.
Volle Granate. Ja, ja. Gehen die fetten Tochter an, ja, die dicken, ja, Kotzbalken, ja, aus dem Humidor. Und okay. Ja, also total verschwenderisch gebaut. Ne? Die ersten 20 Quadratmeter sind einfach nur so Entree zum Hallo sagen. Die Bar an sich ist eigentlich gar nicht groß. Da bleiben dann irgendwie noch, was weiß ich, 45 Quadratmeter hängen zum Sitzen. Aber es
Tschüss, Paul.
Schön, wirklich gutes Ding. Hey, Paul.
Der Paul hat Fotos gemacht.
Danke für alles.
Danke. Vielen Dank. Bis gleich.
Der Mann, ciao, der uns gut aussehen lässt. My face was made for radio.
Ja, das klingt so ein bisschen, ist es sehr elitär? Fragezeichen, weil Frankfurt, Business, ne? Und hier Piano. Also, es gibt ja schon so ein paar Benimmregeln in also nicht in jeder Bar, aber so diese Speakeasy-Bars haben doch schon so ein bisschen auch so diese Hausordnung, will ich es mal nennen, oder? So
Etikette meinst du?
Ja, auf jeden Fall Etikette. Du hast ja letztes Mal auch von diesem Please Don't Tell erzählt.
Der Laden heißt übrigens Criff Dog,
ja, der Criff Dogs in East Village.
Genau, und da habe ich das mal bei YouTube auch mal gesucht, weil ich kann den Laden nicht und hab da was gefunden. Und da ist tatsächlich so gewesen hier, bitte nicht zu laut reden, nicht schreien, nicht lachen. ja, keine
stimmt,
Ahnung.
Stimmt, das hat den
Hintergrund. Hausregeln dort,
also der, nee, das war Milk and Honey vor allem.
Ah, Milk and Honey.
Also Milk and Honey war so die erste Bar mit einer Klingel wieder, die sich so an, ich sag mal, die Prohibition angelehnt hat. Die hat, glaube ich, Silvester 99 eröffnet. Mhm. Der Betreiber war Sascha Petraske, der eigentlich ein Café machen wollte, dafür aber kein Geld hatte, weil ein Café in einer einigermaßen gescheiten Lage in New York kostet wahrscheinlich halt ultra krank viel Pacht, ne? Aber er hat einen Raum gemietet, der eigentlich jetzt gar nicht so als Gastronomie gedacht gewesen ist oder für Gastronomie gedacht gewesen ist und hat dem Vermieter versprochen, ey, ich bin wirklich total leise und die Leute, die oben drüber wohnen, die steigen hier nicht aufs Dach. Niemand wird merken, dass da eine Bar drin ist, so, und dementsprechend hat er so Hausregeln geschrieben, die ganz oft super schlecht kopiert worden sind. Irgendwie auf so eine unironische, dummbatzige Art, muss man ehrlich sagen.
Okay, wenn es ironisch gemeint ist, dann finde ich es witzig.
Also nee, es ging aber schon darum, also so, ziehen Hut ab, Männer, ja, wenn die, quatsch keine Frauen an. Ja, wenn, dann fragt den Bartender, ob er die Frau fragen kann, ob sie Bock hat. No fighting, no talking about fighting, no starfucking. So, es gab halt so ein paar Regeln. Mhm. Genau, und du musstest da halt klingeln. Der Gag ist ja mittlerweile auch ausgelutscht. Also du musst ja völlig in der Mond leben. Oh, Achtung. Jetzt
gibt's
den nächsten Shitstorm.
Das ist gefährlich.
Jetzt gibt's den nächsten Shitstorm. Also wenn dich das noch flasht, wenn dich das noch flasht, zu klingeln, um in eine Bar zu kommen, dann ja, dann hast du die letzten 20 Jahre falsch ausgegangen, sag ich mal so. Eine Klingel an der Bar ist vor allem deshalb sinnvoll, weil du einfach als Betreiber oder Bartender halt die Gästeströme viel besser moderieren und lenken kannst. Ne? Also, und das tut allen gut, die drin sitzen und die es geschafft haben, so, weil wenn halt eine große Gruppe bei dir in die Bar reinkrachledert und die steht in der Bar, dann steht die halt erstmal in der Bar. Und das
kannst du nicht mehr rausschmeißen.
Dann kannst du nicht mehr rausschmeißen. Also Jimmys Bar hat jetzt auch eine Klingel. Und um deine Frage zu beantworten, Dennis, also so mit Fellweste und offenem Hosenlatz wirst du nicht reinkommen, sag ich mal, ja. Und Flipflops und so sind auch schlecht, schließen sich aber jetzt im Augenblick bei dem Wetter auch aus.
Ja.
Aber grundsätzlich mal würde ich sagen, so die wichtigste Benimmregel ist auch scheißegal, ob das eine Bar ist, die so als Speakeasy wahrgenommen werden könnte oder nicht, ob du klingeln musst oder nicht. Die wichtigste Regel ist halt eigentlich, dass du dich einfach benimmst, dass du nett bist, ja, dass du einen Beitrag zur Atmosphäre geleistest. Und dann reicht es, wie Jared Hagos mal gesagt hat, dann reicht es, wenn du einen inneren Smoking trägst.
Okay.
Ist gut. Also, finde ich auch richtig.
Mhm.
Ich bin grundsätzlich kein Fan. Eine Bar ist ein liberaler und demokratischer Ort. Ne? Also finde ich jetzt irgendwie völlig banane, jemanden nicht reinzulassen, weil er keine Krawatte trägt oder so.
Ja, natürlich, so war es gar nicht gemeint. Aber ich finde, also da du ja viele Konzepte machst und ihr viele Bars schon gesehen habt, selber auch Bars betreibt, wie auch immer, habt ihr ja verschiedene Mottos von den Bars, würde ich es einfach mal nennen. Also deswegen, also es gibt einmal dieses Elitäre, einmal das für Studentinnen etc. und halt normale Dinge. Wie ist es denn, wenn ihr hinter der Bar steht? Es geht dann nur Speine, ne? Seid ihr auch so oft mal schon so, also ich finde, der Barkeeper haben ja sowas Mysteriöses, ne? Also man dichtet denen ja, glaube ich, schon viel an, so. Also es sind so die Aufreißer und irgendwie die Arroganten, so. Also weißt du, es kommt schon manchmal so, du bist ja schon.
Trifft beides zu.
Bei euch auf jeden Fall. Ihr seid arrogant.
Ich habe meine Frau kennengelernt als Gast und ich habe gesagt, die schnappe ich mir und die habe ich mir geschnappt.
Und du warst aber hinterm Tresen.
Ich war hinterm Tresen.
Ja, genau, so läuft das nämlich.
Ist so.
Ist kein Versuch mit zurücklegen, also nicht so der Aufwand. Also was ich mal grundsätzlich sagen kann, ist, egal wie krumm und bucklig du bist, wenn du hinter einem Tresen stehst, gewinnst du automatisch irgendwie 40% Sexappeal. Jeder sieht hinter einem Tresen besser aus.
Da
kannst du dann selber gar nichts dafür. Du stehst halt einfach nur auf der richtigen Seite.
Aber gab es denn da schon mal so, habt ihr schon mal vermittelt? Ne? Also ja, kriegt klar, ihr als mal, also jetzt ständig. Nicht auf euch bezogen, ihr könnt ja auspacken, müsst ihr aber nicht, aber gut, ihr habt bestimmt oft genug mal irgendwie eine Telefonnummer zugeschoben bekommen, aber kommt auch so vor, dass dann die, keine Ahnung, die Frau sagt, ich würde gern der Frau mal meine Nummer geben oder, also wisst ihr, wie ich meine?
Ja.
Also Gender-Neutral ist ja scheißegal. So, da wird hier auch vermittelt und schon öfters mal vorgekommen.
Dass ja, aber es wird moderiert, das ist halt auch der Unterschied so. Also das ist schon auch eine tolle Aufgabe, finde ich, wenn sich zwei Leute irgendwie in der Bar kennenlernen und man ist da irgendwie Teil davon.
Aber es
also
ist
nicht nur, dass es bei dir passiert ist, sondern dass sie auch, ey, meinst du, ich kann dir einen Drink ausgeben, sage ich. Ich frage sie einfach, ist doch okay so. Und das ist ja, also wir moderieren ja den Abend so irgendwie. Wir machen zwar auch Getränke, aber noch viel mehr sind wir ja Gastgeber. Also nicht jede Bar braucht einen Gastgeber, ja. Aber dieses Moderieren und dieses Vermitteln ist, finde ich, auch ein großer, es macht auch sehr viel Spaß tatsächlich. Es gibt auch, also ich kenne ganz viele Pärchen, die mittlerweile verheiratet, Kind und so, die sich bei uns kennengelernt haben.
Ja,
so.
Ja.
Ja. Ja, Mann, das ist die Magie. Und dann auch Leute, die dann so Jahrestag bei dir wieder in der Bar feiern. Und dann muss es auch in der Bar sein, ne? Und sie kommen rein und sagen, hier haben wir uns kennengelernt am, was weiß ich, 18. Mai.
Ja.
Und deshalb gehen wir jedes Jahr am 18. Mai halt in die Bar. Voll gut.
Okay.
Und es ist ja auch nicht mehr so, weißt du, wie Büchner Dantons Tod, so alte Kupplerin in jeder Falte deines Körpers. Das ist die Unzucht und so. Das ist ja nicht mehr so. Wir kuppeln ja auch nicht, wir vermitteln nur freundlich. Und ja, also das ist ja eine der Gründe, warum es Bars überhaupt gibt. Ne? Damit sich Leute kennenlernen.
Ja.
Und so ein bisschen Alkohol ist dann sozusagen das Schmiermittel, was dafür sorgt, dass der oder die Interessierte dann so den nötigen Mut aufbringt. Ist ja auch so ein Ding, ne? Heutzutage kannst du auf der Couch dir einen wegtindern, eine Pizza bestellen, also quasi alles machen, was du normalerweise beim Ausgehen machst, ohne dich aufzuraffen oder dir eine Hose anziehen zu müssen, ist eigentlich traurig.
Ja, ist schon, ich finde das auch traurig, muss ich echt sagen.
Und jetzt hier kulturpessimistisch werden zu
wollen. Ja, aber wir hatten auch, also am Anfang, als wir Sieferl aufgemacht hatten, wir hatten auch eine Hausregel, tatsächlich kein Telefon. Es war total blöd, es war eine totale blöde Hausregel, ich weiß.
Naja.
Aber wir haben am Anfang gesagt, bitte kein Telefon. Wie kein Telefon? Ich meine, es ist vor 7 Jahren, da gab es noch kein TikTok. Imagine that, boom.
Naja. Ja?
Also vielleicht gab es auch schon TikTok, ich weiß es nicht. Aber ich finde das schon, also es gibt schon Räume, finde ich, gerade wenn es auch dunkel ist, ist natürlich auch so ein Licht manchmal ein bisschen störend so. Ne? Und ich fand das am Anfang, ich war da voll überzeugt, am Ende, nach einem halben Jahr, habe ich gemeint, okay, es macht doch gar keinen Sinn. Also bevormunden ist ja noch viel schlimmer als irgendwie, ne? Belehren so, aber.
Ja, also in meiner Brust schlagen da zwei Herzen. Ich finde auch schon, manchmal musst du die Leute ein bisschen zu ihrem Glück zwingen. Und meine Beobachtung ist dann, also mir hat das auch irgendwann ein bisschen Überhand genommen, wenn dann so in der Reihe. Drei hocken da und glotzen halt einfach nur so in den Bildschirm rein und zwei halten das Handy über ihre Birne und machen gerade irgendeine fucking Story so. Und am Ende fragen sie, warum hier nichts abgeht. Sagen sie, ja, weil ihr halt alle nur auf eure verkackten Smartphones glotzt. Und halt, wie ich vorhin gesagt habe, ja, ihr leistet nicht die Mitarbeit, die man braucht, um einen schönen Abend zu haben. Ja, ihr müsstet halt eigentlich die Handys jetzt alle mal einstecken, anfangen, euch mit euch zu beschäftigen, so gegenseitig. Aber du hast völlig recht, natürlich, so kannst die Leute auch nicht bevormunden, die sind alle erwachsen und heute gehört es wahrscheinlich zu einem guten Service in der Bar, dass du den Leuten auch noch das Handy lädst, wenn sie dich fragen, weil sie verballert haben, irgendwie ein bisschen für Akku zu sorgen. Aber ich muss ehrlich sagen, ohne, das soll jetzt nicht so Opa erzählt vom Krieg und früher war alles besser mäßig klingen, aber ich mache seit 25 Jahren Bar und ich muss schon ehrlich sagen, dass ich es früher ganz häufig energetischer fand. Muss man schon ehrlich sagen.
Ja. Das.
Ja.
Und umgekehrt, dann ist es so, da bin ich dann so neidisch zum Beispiel auf die Küche und auf Restaurants, bei denen dann so das Menü oder grundsätzlich das, was auf dem Teller passiert, halt so im Fokus steht. Da wird auch mal das Telefon rausgeholt. Ich bin auch so einer und ich muss dann den Teller fotografieren und so. Auch weil es halt geil aussieht, aber danach legst du das Ding halt weg und dann geht's wirklich, also die Konzentration ist voll auf das, was halt so auf dem Teller passiert und vielleicht noch nebendran, was im Glas ist. Und in der Bar ist es ja so, dass eigentlich das Trinken so beiläufig passiert. Ne? Die Motive, warum du eine Bar besuchst, sind ja ganz häufig andere.
Ich habe da eine Theorie zu diesem Telefon im Restaurant. Ich mache selten Bilder tatsächlich vom Essen. Ich versuche es mir zu verkneifen, außer es ist mal was ich, also wo ich sage, okay, das würde ich nochmal gerne zu Hause machen, so, ne? Boah, das sieht super aus. So irgendwie. Aber würdet ihr sagen, mit einer weißen Tischdecke ist weniger Handy da? Also auch in der Bar? Weil überleg mal, weiße Tischdecke, Handy schwarz. Das sieht irgendwie blöd aus. Auf einem Holztresen ist ein schwarzes Handy, finde ich nicht so schlimm. Aber wenn du halt so einen eingedeckten Tisch hast, da ist das Handy total fehl am Platz. Weißt du, was ich meine? Ist das vielleicht irgendwie so das Eingedeckte, so, ist das so unterbewusst, hat man so unterbewusst dann so ein, oder bewusst dann so ein Mehrwertigkeitsgefühl, so? Ich würde super gerne mal eine Bar mit weißen Tischdecken machen, so. Ich weiß, es ist total unlogisch. Ja, also die rein, also nee, das ist aber teuer, ne? Ja, geht schon, aber ist teuer. Ja. Musst dafür nach jedem Bier neu eindecken, ne? Aber ich glaube, das ist so ein bisschen so diese Tischdecke, irgendwie so ein Tisch mit Tischdecke, so, automatisch so ein weißes Tuch. Das darf man, will man irgendwie nicht dreckig machen. So.
Mich hat das nie gehindert. Also ich würde mein Handy auch auf die weiße Tischdecke. Also mich stört es nicht. Also ich weiß, was du meinst mit dieser Ästhetik und so. Aber ich bin auch jemand, der Fotos macht für, ja, also, ja.
Ja, weil dein Job halt.
Mein Job, ja.
Ja, und auch irgendwie so fürs Tagebuch.
Ja.
Ne, also irgendwie, ich fotografiere auch. Heutzutage ist es vollkommen selbstverständlich. Ich erinnere mich noch, das erste Weinbuch, was ich gekauft habe, weiß gar nicht mehr von welchem Autor. Der hat im Vorwort halt geschrieben, wie sehr er sich mit Wein beschäftigt. Und da war es, also um zu zeigen, wie besonders es ist, wie sehr er sich mit Wein auseinandersetzt. Das war halt natürlich vor Smartphones, als das Buch geschrieben wurde. Manchmal fotografiere ich ihn sogar. Ich dachte so, krass, Mann. Das ist das Selbstverständlichste auf der Welt heutzutage, die Buddel zu fotografieren, sowas trinke ich eigentlich gerade und so das Weintagebuch zu füllen.
Ja, feel you.
Also ich bin auch so einer, auch eigentlich viel zu oft das Handy in der Hand, aber was willst du machen? Es kann halt alles. Das ist ja das Ding. Es ist ja nicht ein Device, mit dem man nur telefoniert, sondern es ist halt gleichzeitig dein Kalender und das Tor zur Welt, zur Wissensvermittlung. Grundsätzlich kommunizierst du über das Teil, machst Fotos damit und so weiter und so fort. Das ist ja auch immer das Ding. Warum fällt mir immer das Handy runter, wenn mir was runterfällt? Ja, weil du das Handy halt andauernd in der Hand hast. Ja, wenn du den ganzen Tag mit einer Gabel in der Hand rumlaufen würdest, wird dir halt öfter mal die Gabel runterfallen.
Ich finde halt gerade in Restaurants und Bars hat so ein Handy halt den Vorteil, sofern Empfang ist, dass du, wenn du die Karte nicht verstehst oder eine Zutat nicht kennst, kannst du es halt googeln, ne? Dann stehst du nicht so dumm da, sondern kannst dich irgendwie aus der Affäre ziehen und weißt, okay, was ist ein Tom & Jerry zum Beispiel? Das ist ein gutes Beispiel. Ich bin mir sicher, dass viele Leute, die jetzt gestern da waren, jetzt nicht unbedingt wussten, was ein Tom & Jerry ist. So vom Lesen her, wenn jetzt nicht drunter gestanden wäre, was es ist, dann wäre die Frage bestimmt häufig gekommen, was ist denn ein Tom & Jerry als Beispiel.
Denke ich mir ganz häufig so bei Zutaten, ne? Wenn du wenn die Karte schreibst, Chartreuse, Maraschino, Verjus, was auch immer so. Ja. Wie vielen Leuten ist es klar, was Maraschino ist?
Ja.
Wir sind dann dazu übergegangen, irgendwie Kirschlikör oder so in die Karte zu schreiben. Aber Verzeihung, dass die Leute da was drunter vorstellen können, weiß ich auch nicht, ob es so funktioniert.
Das ist richtig. Die Kehle ist trocken jetzt. Du wolltest eigentlich, dass sie geschmeidiger wird, die Stimme, aber man merkt schon, das ist sehr schön, dass die Stimme jetzt mal mit Wasser hier geölt wird.
Sorry, Dennis, willst du auch
was? Ich würde gerne ein Schluck Wasser. Ja, ihr seid live dabei, wie hier Wasser nachgeschenkt wird, liebste Freundinnen und Freunde. So.
Ja, nicht den Wasserservice unterschätzen.
Nee, haben wir gestern genügend Wasser getrunken eigentlich?
Nee, haben wir nicht.
Haben wir nicht, ne? Anfängerfehler. Wir haben
genug Champagner getrunken.
Ja, stimmt, ist auch Wasser.
Hauptsache Bubbles.
Nee, wir haben gestern leckeren Champagner getrunken, das war schon gut. Wunderbar. Ich habe ja gefragt, was gibt es zu Weihnachten zum Essen? Also du kochst auch bei euch, ja? Tradition, ja, das ist schon so eine kleine Familientradition jetzt, oder?
Ja, also ich meine, die letzten 10-12 Jahre so habe ich eigentlich an Weihnachten über gearbeitet. Aber jetzt so seit Lockdown und Pandemie und so, wo ich auch zu Hause gewesen bin, habe ich angefangen, Traditionen zu entwickeln. Aber das hatten wir schon mal in dem Podcast, den ich mit Nils Frage zusammen mache. Also gefragt, wann spricht man von einer Tradition eigentlich? Und haben wir geguckt, dass wir das. Ich habe mal geguckt, dass ich das mal glatt ziehe. Und von Thomas Morus gibt es den großartigen Satz. Tradition ist nicht das Weitergeben der Asche. Nee, warte mal. Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme. So.
Oh.
Mhm. Und insofern, deshalb ist es auch tatsächlich Weihnachtsgans, weil meine Mama die immer gemacht hat. Und dieses Jahr ist es so, wir kochen so in der Familie und jeder hat einen Part. Mein einer Bruder macht's Rotkraut, der andere die Klöße. Meine Mama guckt nur, ob alles cool ist. Und ich mach die Gans halt so.
Sehr gut.
Ja, bei mir, also wir machen wahrscheinlich, also ich habe mir das überlegt, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ich mache ein Lude mehr in Wolfsbarsch für, also für uns zu dritt zu Hause. Das mache ich dann wahrscheinlich, also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ein Filetier und einfach auf der Haut brate oder ob ich ihn im Ganzen mache. Ich mag es eigentlich ganz gerne, zu Hause ganze Fische einfach in den Ofen zu schieben. Ist einfach unkompliziert und ist einfach auch saulecker, ne? Also du kannst auch nebenbei noch was machen. Zutaten, Beilagen, Soße vielleicht Beurre Blanc. Auch ganz klassisch und dann weiß ich noch nicht, was für ein Gemüse
wir machen. Grünes Gemüse, so ein paar Zuckerschoten und so.
Ja, ich bin nicht so der Zuckerschotenfreund, eher der Erbsenfreund. Also ich mag.
Geht ja auch.
Ja.
Brokkoli.
Brokkoli, ja. Klar, alles möglich, alles drin. Ich bin mir noch nicht sicher. Es kommt ein bisschen auf die Leni drauf und meine Tochter, was sie so. Frag sie einfach mal, worauf hast du Lust?
Mitspracherecht.
Genau.
Ja, wir haben auch schon, Dennis hat auch schon erzählt, Leni kocht auch viel mit.
Kocht viel mit,
ja. Ja. Auf dem Stuhl, ne, und so.
Ja, die hat so, zu Nikolaus hat sie so Kinderwerkzeug bekommen, so ein Messer, also ist wie so ein Küchenmesser. Ja. Und die hat sie gestern mal so Apfel schneiden wollen. Das so mal nebenbei, kleiner Kindertalk.
auch dafür.
Ja.
Okay.
Du hast eine schnelle Runde, eine Ding dabei, ne? Ein Produkt der Woche.
Ich habe ein Produkt der Woche dabei, das wollte ich jetzt gerade sagen. Das hole ich mal raus, bevor wir zum Was trinken wir an Weihnachten kommen. Gabriel, wir haben eine Tradition hier und zwar musst du jetzt gleich die Augen zumachen, drück dir was in die Hand und dann musst du erraten, was das ist.
Das Produkt der Woche.
Unbezahlte Werbung.
Das ist das, wo ich am meisten Angst vor hatte. Jetzt kann ich ja voll versagen.
So, hast du Augen zu? So, musst du kurz aufstehen.
Ich muss aufstehen.
Nee, du kannst sitzen bleiben. Guck mal, das ist es schon. Du hast es schon in der Hand.
Ah ja, ich weiß, was das ist, Mann. Und zwar ist das ein Gerät, mit dem man Eier öffnet. Das setzt du so oben drauf, dann lässt du die Kugel runterfallen. Bam, und dann ist das hier unten an dieser relativ scharfen Kante das Ei perfekt geköpft.
10 von 10. Sehr, sehr gut. Oh, sehr gut.
Jetzt geht's mir gut. Ich hätte richtig schief gehen können.
Weißt du, ich habe das geguckt, ich musste das googeln, weißt du, wie das heißt?
Ich nehme an, sowas wie Eiöffner.
Ja, das habe ich auch gegoogelt.
Ja, also so
aber
genauso
nicht rein. Es heißt anders, pass auf, es heißt Eierschalen-Sollbruchstellen verursachen.
In Deutschland, der Land der Komposita.
Also ich finde, Eieröffner wäre auch echt unkompliziert. Ne? Wer geht denn ins Geschäft und spricht das Produkt richtig aus? Also erstens kann das keiner merken.
Was soll denn das?
Ja. Eierschalen-Sollbruchstellen-Verursacher.
Ja.
Haben Sie einen? Gehst in den Kaufhof. Entschuldigung, haben Sie einen Eierbruchstellen-Sollbruchstellen? Ja. Ich kann es nicht mal mehr aussprechen.
Ja, ist auch egal.
Es gibt bestimmt auch so eine völlig weirde Abkürzung, so ein ES, SBS, V, irgendwie sowas.
Ja. Wie esst ihr eure Eier denn am liebsten, außer im Tom & Cherry Punch oder Eierlikör?
6,5 Minuten.
6,5 Minuten? Also bist du direkt dabei, weißt Bescheid. Kein Omelett, kein Rührei, kein Spiegelei.
Doch, mache ich natürlich gerne.
Doch, Omelett.
Mhm. Rührei so Gordon Ramsay mäßig. Weißt du, wie ein Risotto rühren die ganze Zeit.
Und das ist aber schon sehr klipprig, ne? Das von Ramsay.
Ja, schon, aber ich mag das.
Ja.
Ich mag das ganz gern.
Ich finde das, wenn es trocken ist.
Ey, ja, ich finde es auch, wenn es trocken ist, finde ich auch dumm. Aber ich finde es auch dumm, wenn es, also Ramsay, gut, der hat 3 Sterne, ist super, super erfolgreicher Koch und so, aber ich kenne das Rührei von Ramsay aus dem Internet. Ich habe es noch nicht gegessen, ne? Aber meiner Meinung nach ist das jetzt nicht das perfekte Rührei. Also so, to be honest, tut mir leid.
Ich finde es schon geil.
Es ist halt schon, also ich finde es sehr flüssig.
Ja, es ist sehr butterig erstens, also knallt ja echt ein ordentliches, fettes Stück Butter mit den Eiern rein, kalter Topf, dann erst Hitze an so. Mhm. Und dann rühren. Am Ende ziehst du nochmal so einen schönen fetten Löffel Creme Fraiche durch.
Ja.
Ist schon saftig. Ach,
mit Creme Fraiche?
Ja, kann man auch nochmal.
Okay.
Für die Sicherheit noch ein bisschen Creme Fraiche.
Kennt ihr dieses japanische Rührei? Oder das koreanische, bin mir nicht sicher. Fernostasien. Die halten das in der Mitte fest mit 2 Stäbchen. Und drehen dann.
Mhm.
Also es ist eigentlich auch so, das zieht nur ganz langsam durch, ist auch oben immer noch nass, klar, ist nass oben. Und dann machen das in einem Wok und dann lassen die das über so einen Haufen Reis so drüber gleiten. Ja. Das ist so ein Reis-Ei-Vulkan. Habe ich einmal probiert, ich habe es also no chance, ne? Nicht hingekriegt. Das ist Technik, du.
Das ist auf jeden Fall Technik.
Ja, aber es ist fancy. Ich glaube, ein YouTube-Video gucken, zu Hause nachmachen wollen, beim ersten Mal sagen, ich krieg's nicht.
Ich hab's mehrmals probiert. Mehrmals.
Also ich persönlich bin schon sehr oft bei bei pochierten Eiern gescheitert, ehrlich zu sein. Das ist ein Ding, das habe ich einfach noch nicht so drin. Also ich muss es, hab's noch nie oft machen müssen, hab's privat jetzt für mich zu Hause auch selten gemacht, aber wir haben mal für so Reels, Chris und ich sind einfach komplett gescheitert an pochierten Eiern. Wir mussten YouTube-Videos gucken, wie es geht. Also wirklich dumm. Aber ja, das liegt aber, glaube ich, auch oft einfach auch in der Frische von so einem Ei oder so. Ne? Das,
ja, und jeder sagt dir was anderes.
Ja.
Ne? So richtig strudeln und dann direkt reinschlagen in eine Tasse und dann reingleiten lassen. Ja. Wie viel esse ich ins Wasser und so weiter und so weiter.
Ich krieg's auch nicht hin.
Bei mir sieht es auch immer aus, als wäre es überfahren worden. So richtig ausgefranst. Und der Topf sieht super eklig aus danach. Ich esse es total gern, aber zubereiten ist dann tatsächlich so.
Ja, das muss also in der Küche, Frühstücksküche, ein gut laufendes Frühstücksrestaurant, da gibt es wahrscheinlich einen, der macht nur pochierte Eier.
Klar.
Genau.
Also London und so, ne, klar, das gibt es ja überall, ne? Irgendwie mit Avocado und Bacon und Soße und so, ne? Das muss ein Typ sein, der muss die ganze Zeit nur pochierte Eier machen. Oder kann man das vorbereiten?
Man kann die vorbereiten.
Geht, ja.
Mhm. Das geht, ja.
Gibt es auch bestimmt so Formen, ne?
Für pochierte Eier?
Ja, so Silikonform.
Boah, mit Sicherheit, aber habe ich schon nicht gesehen.
Ja, wahrscheinlich so Säckchen oder so.
Ja.
Mhm. Oder?
Mhm. Ja, also eigentlich
ja, also, diese, ja genau, du kannst genau, also du kannst in Glasfolie kannst du es aufdrehen und das dann da drin irgendwie so pochieren. Aber so ein exaktes Gadget dafür weiß ich jetzt nicht, ob es das gibt oder habe ich noch nicht gesehen.
Vielleicht Produkt können wir reich werden.
Oh ja. Ja, genau. Vielleicht können wir reich werden damit. Oh, zu Weihnachten, jetzt zum Ende vom Jahr wäre doch voll geil, einfach mal nochmal reich zu werden.
Mega.
Danke für die Idee, Paul.
Aber könnten wir doch mal zu Weihnachten, ich probiere mich nochmal mit pochierten Eiern und gerührtem, Stäbchen gerührtem Rührei. Ich schicke euch ein paar Bilder, wenn es gelungen ist. Gabriel, was trinkst du zu Weihnachten?
Ja, tatsächlich gibt es so ein paar Drinks, die ich, also auch der Tatsache geschuldet, dass sie irgendwie nur in die kalte Jahreszeit passen. Also ein paar Drinks, die ich immer so in der Adventszeit, Weihnachten zwischen den Jahren irgendwie so raushol. Gib mir mal mein Handy rüber, bitte. Ich hab's mir aufgeschrieben, damit ich auch nichts vergesse, worüber wir reden. So ein Ding, was ich total gern mag. Also fast alles, was ich jetzt sage, ist relativ britisch. Ja, also irgendwie haben die Briten oder dann teilweise die Amis so eine bessere Tradition, was das anbetrifft. Und was ich total gerne mag, das haben wir auch mal eine Zeit lang in der Bar als Drink auf der Karte gehabt. Das ist ein Hunting Flask. Da sammelst du, das ist so ein Gruß aus dem Sommer, ne? Also wenn zum Beispiel die Johannisbeeren reif sind oder so, dann sammelst du die und legst sie dann in, also rote Johannisbeeren gehen ganz geil mit Scotch Whisky, weiße Johannisbeeren lege ich mir ganz gerne in Gin ein, damit es so ein bisschen transparent bleibt und dann ein bisschen Ingwer, ran, vielleicht 2-3 Zesten von Zitrone oder Orangen oder so. Und ein bisschen Zucker. Das hat die Tradition, dass man das früher ganz gerne so, bevor es Heizungen gab, wenn man Gäste hatte, die vielleicht zum Jagen ausgeritten sind oder so, hat man jedem halt so einen Hipflask, ne, so einen kleinen Flachmann, aber halt mit etwas, das man selbst angesetzt hat, mitgegeben, als Zeichen der Gastfreundschaft irgendwie auch. Schön. Oder hat sie ihm aufs Zimmer gestellt, wenn er bei dir übernachtet hat, aber gab keine Heizung. Und die Leute waren sehr stolz dann auf die Dinger, die sie da selbst hergestellt haben und so Hunting Flasks. Also ich setze immer so im Sommer was an und das trinke ich dann irgendwann mit Freunden, wenn die bei uns zu Gast sind oder so am Tisch. Super. Super
toll. Ding. Und dann im Glas einfach gerührt?
Genau, einfach auf einen Eiswürfel und Abfahrt.
Ja.
Also so haben wir es serviert. Kannst du auch heiß machen, wenn du Bock hast, mit heißem Wasser aufgießen. Mhm. Natürlich so je nach Wetter, sage ich
nach mal. Gusto.
Nach
Gusto. Je nach Temperatur. Ich meine, zum Ende der Woche wird es wieder wärmer, ne?
Habt ihr gesehen. Ja, ne?
Es ist echt schade, ne?
Jetzt muss ich auch wieder, dann geht's, obwohl ich die ganze Zeit auch bis gemeckert habe, dass es so kalt ist. Jetzt finde ich dann auch wieder ein bisschen traurig. Irgendwie, wenn Weihnachten 10 Grad, fühlt sich immer so falsch an, oder?
Fühlt sich definitiv falsch an, ja. Weiße Weihnacht wäre super. Aber
das
wird nichts.
Das wird nichts.
Ne?
Schade.
Was gibt's denn bei dir zu trinken an Weihnachten?
Wahrscheinlich, weil wir fahren zu meinen Eltern. Deswegen gibt's wahrscheinlich keine Drinks. Weil ich habe keinen Bock, irgendwie Stuff mitzunehmen. So. Zu Hause habe ich natürlich alles. Aber dann muss ich auch mal, I brought my own ice und so. Weißt, muss mir eine Eisklötze mitbringen, weil bei meinen Eltern gibt's halt nur so. Kennt ihr diese, wo man Linsen, so Wasser reinfüllt? Ja, das kann ich halt nicht. Also.
Unbezahlte Werbung, Toppitz ist das, oder?
Toppitz, ja.
Ja.
Das gibt es leider nur, die haben irgendwie keinen Platz, mit dem halt meine Eltern frieren wahnsinnig viel ein, weil die einen großen Garten haben und so. Der ganze, die haben 2 Tiefkühlschränke, die sind aber randvoll mit Gemüse und so. Aha. Da passt kein Eiswürfel mehr rein.
Hey, wusstet ihr
übrigens, einen einzigen mitnehmen.
Krasser Lifehack, es gibt ja so Dinge, die immer falsch benutzt werden. Und diese Toppitz-Beutel, die musst du eigentlich, wenn das Eis gefroren ist, einmal so von oben nach unten und einmal auf die Seiten ziehen und dann wird es halt zu so einer Tüte. Ne? Und die Eiswürfel liegen quasi dann in der Tüte.
Nein.
Ja, ich wusste, ich war mir sicher, dass ich mindestens einen von euch beiden dann
kann. Nein, wirklich? Ja. Ich pull die da immer einzeln raus.
Ja, genau, das ist falsch. Ja. Da hat sich irgendjemand richtig krass Gedanken gemacht. Nur irgendwie wird das auch nirgendwo auf der Verpackung einfach mal so quasi
wird nicht erklärt.
Erklärt und dementsprechend weiß es auch keiner.
Das muss ich ausprobieren.
Hey, jetzt bin ich wieder Fan von. Wir sollten mal so eine Kategorie Lifehack einbringen, weil ich habe auch letztens so was gesehen mit der Sojasoße. Die benutzt man ja auch immer falsch, die jetzt im Sushi-Restaurant auf dem Tisch steht, sagen wir mal unbezahlte Werbung, Kikkoman, die hat ja zwei Öffnungen, ne? Und du hebst aber du machst auf ein Loch einen Finger drauf, um es zu stoppen, ne? Und dann machst du wieder raus. Also hier, du schenkst ein, stopp, diesen hier.
Ach so.
Zum Beispiel auch ein kleiner Lifehack.
Ja. Didn't know.
Bei der Ketchup-Flasche gibt's auch Lifehacks, also mit dem Deckel und so musst du so rumdrehen und so ein Loch reinstechen. Das ist eine gute Kategorie. Hast du uns auf eine gute Idee gebracht?
Das ist gut jetzt, ne?
Also Lifehack der Woche.
Okay, da bin ich richtiger Loser, wenn wir das machen, weil ich kenne gar keine guten Lifehacks. Dann lass ich mich dann von dir belehren. Auch gut. Ja. Wir trinken wahrscheinlich Wein. Also es gibt bei uns zu essen gibt's Schäufele. Mit, ich mache Schupfnudeln, habe ich schon mal erzählt, ne? Und Salat und so. Und ich krieg vom Richard Grosche noch von Wegler, Weingut Wegler, noch so eine Mischkiste jetzt gebracht die Woche. Ich nehme einfach 3 Kisten Wein mit und so und guck mal, was man trinkt.
Ja, klar.
Aber ich mache natürlich immer, also die Jahreszeit, da gönne ich mir schon auch immer guten Wein. Also ich habe letzte Woche habe ich zwei Vierer Jadot Grand Echeso Grand Cru getrunken aus dem Burgund, als Spätburgunder. Ein absolutes Monster. Am selben Abend noch Ölberg, Kühlen-Gejot, auch mit Jahrgang GG, Riesling, auch Bombe. Dann gab es noch ein Paul Rocher und so. Ich bin gerade im richtigen Gönnmodus, weil ich, also das klingt vielleicht ein bisschen posch und so, aber ich arbeite so viel. Ne, also ich bin jenseits von einer 40-Stunden-Woche, ich habe eine 80-Stunden-Woche und da muss man sich manchmal auch die Momente nehmen mit den Liebsten zu Hause und eine gute Flasche Wein aufmachen, weil man sich an diese Momente immer erinnert und die einem für den nächsten Tag die Kraft geben, das nochmal ein bisschen durchzuziehen, weil wir sind gerade im Überlebensmodus, Mitarbeiter krank, ich arbeite 4-5 Schichten am Stück, das ist echt viel Pensum mit Frau und Kind und natürlich auch Weihnachten vor der Brust. Deswegen, wenn ich zu Hause jetzt was aufmache, dann mache ich was Großes auf und deswegen trinken wir große Weine an Weihnachten.
Das ist der richtige Geist.
So.
Finde ich gut.
Sehr gut. Bei uns gibt es Cola Zero und Apfelsaftschorle.
Brauchst du noch Wein für Weihnachten? Soll ich dir eine Kiste richten? Ich richte gerne eine Kiste,
ja,
wenn du möchtest.
Machst du, oder was?
Ja, ich richte eine.
Ja, geil. Kaufe ich dir gerne ab.
Mach ich.
Geil.
Sprechen wir später drüber.
Machen wir. Ja.
Gut, aber noch ein, wir haben ja im letzten oder im vorletzten Podcast erzählt, oder ich habe erzählt, dass du bist ja auch ein Verfechter des Punsches.
Ja, schon.
Ja. Und ja. Für alle Leute, die es nicht wissen, also ein Punsch ist erzähl doch mal, was ist ein Punsch, Gabriel? Weil das ist auch ein tolles Getränk für Weihnachten, finde ich.
Grundsätzlich immer ein tolles Getränk für größere Runden, bei dem man möchte, dass nicht eine arme Wurst, ein armer Willi irgendwo in der Küche steht und die ganze Zeit nur rührt oder schüttelt und alle anderen sitzen am Tisch und trinken und so.
Genau.
Setz dich doch mal. Ja. Sonst muss er halt wieder Flasche Pinot aufmachen. Ja. Mhm. Die Alternative ist genau, einen Punch zu machen. Das Wort Punch leitet sich von dem, ich glaube eigentlich ist Hindu, von dem Wort Punch ab, das 5 bedeutet und 5 rekurriert auf die 5 Zutaten, die normalerweise in einem Punch drin sind. Das ist normalerweise was Starkes, also eine Spirituose in irgendeiner Form, dann was Schwaches oder Leichtes, das ist dann halt ja Wasser oder auch kann Tee sein, Säfte, irgendwie sowas. Was Saures, das sind dann normalerweise Zitrussäfte, was Süßes, Zucker, Honig, Ahornsirup, whatever you prefer. Und die 5. Zutat sind Gewürze. Also Muskatnuss oder Herr Müller oder irgendwie sowas in der Art. Entstanden ist das eigentlich so während des Kolonialismus, Imperialismus. Ne? Also es gibt ja so einige Nationen, die gerne auf Boote gestiegen sind und irgendwo hingefahren, zum Beispiel die Niederländer, die halt so, ja, damals hieß es Batavia, also heute Indonesien, ne, Java und so weiter, hingefahren sind und du konntest dann natürlich jetzt nur eine begrenzte Anzahl an Weinflaschen mitnehmen auf so einem Boot, weil du eigentlich was anderes vorhattest. Und erstens war der Wein irgendwann leer oder schlecht. Und spätestens, wenn du zurückgefahren bist, in Indonesien gab es keinen Wein, weil da meines Wissens auch nicht besonders viele Trauben wachsen. So. Aber was es halt gab, ist zum Beispiel Arak, ne? Also so ein Zuckerrohrdestillat, das ist ein bisschen roter Reis mit drin in der Fermentation. Da wachsen Zitrusfrüchte, da gibt es natürlich auch Zucker und da gibt es Tee. Das wäre dann so ein bisschen das Gewürz vielleicht. Und naja, eigentlich ist der Punch so eine Art Weinnachbau. Ne? Also du hast alkoholische Stärke, die verdünnst du wieder mit Wasser oder mit Tee. Du hast süße Säurestruktur, die Weine auch haben. Und ja, damit sind die dann quasi wieder zurückgekommen. Irgendwie so haben das auf dem Boot getrunken. Und nicht vergessen, wenn du früher einen Sack Muskatnüsse irgendwie von der Reise mitgebracht hast, das war für einen Mitteleuropäer so, als würde uns heute jemand ein Lebensmittel vom Mond mitbringen. So, ne, das war was ganz Besonderes. Also alle Zutaten, die für uns heute selbstverständlich sind, Zitrusfrüchte, Tee, Kaffee, Schokolade, so, das waren halt früher Luxusgüter und was Besonderes. Und naja, die wurden auf dem Boot getrunken. Und daraus entsteht die Tradition. Und das sind so aus dieser heiligen Fünffaltigkeit, sage ich mal, kannst du halt relativ viele Punches ableiten, die du traditionellerweise halt in der Punch Bowl, also in der, wie sagt man da, Punch.
Ja, so, Schüssel, wo die Bowle sonst drin ist bei euch zu Hause.
Genau. Ja, genau so. Auf ein bisschen Eis die Zutaten kombinieren. Das Tolle ist, wenn genügend Eis drin ist oder ein großer fetter Block Eis, verwässert der Drink immer weiter, während er steht. Ein guter Punch entwickelt sich auch. Also der wird nicht einfach nur wässriger, sondern die Aromen werden so aufgeschlüsselt. Das Schmelzwasser öffnet und glättet den Punch so ein bisschen. Und es wird einfach immer weiter gelöffelt. Ja, und wenn man sich die Tasse voll macht, dem Nachbarn auch. Und so vergeht dann so ein Nachmittag wie im Flug. Ja. Das ist ja, der schön. Punch. Mhm.
Und genau, einfach einen großen Eisblock reinlegen. Ne?
Genau.
Einfach aus dem Gadde. Schönen Eisblock.
Schöne Gras und Erde
dran. Aus dem Teich rauslegen.
Teiche, genau.
Ja, gibt es auch deutsche Punchs? Weil du sagst, das ist halt so von früher und jetzt mit Zitrusfrüchten und exotischen Gewürzen. Also gibt es so einen traditionellen deutschen Punch?
Also ich würde sagen, eigentlich, wenn ich jetzt über Punch spreche, geht es in erster Linie um so Communal Drinks, also Dinge, die man teilt und die man mit einer Schöpfkelle irgendwie aus einem Punschgefäß rausschöpft. Also insofern sind auch so Dinge wie Maibowle und so im weitesten Sinne Punches. Das ist jetzt nicht besonders stark alkoholisch oder ist normalerweise kein Destillat drin. Da würde ich dann sagen, der Wein hat vielleicht schon so süße Säure, ist sozusagen der Nachbau und das Gewürz wäre dann vielleicht in dem Fall dann der Waldmeister oder so. Mhm. Ja. So wirklich klassische deutsche Pünsche gibt so ein paar heiße, ne? So, also Feuerzangenbowle ist eigentlich ein relativ deutsches Getränk oder Glühpunschbowle.
Glühpunsch, ne?
Ja. Ja, genau. So Geschichten.
Mhm. Mhm.
Mehr fällt mir eigentlich nicht ein zu deutschen
Punches. Hier, Monkey 47 hat mal so eine Punsch-Reihe gemacht, glaube ich.
Aber das würde ich jetzt sagen, ist dann noch relativ frisch, weil die Marke
ja
noch relativ jung ist.
Ja, natürlich. Also die Tradition, also wenn es um die Tradition geht, glaube ich, fällt mir auch nichts ein. Ja. Aber klar, also neu interpretiert, weil ich finde das auch, finde das ein schönes Getränk, weil es einfach was, weil so, weil wir, ich meine, du kennst das ja auch, ne? Du bist ja auch der, der oft zu Hause dann zu Occasions kocht und so. Wie lange bist du in der Küche, ne? 5-6 Stunden so, ja? Bœuf Bourguignon hat bei mir 4 Stunden gedauert mit Spätzle machen. 2 verschiedene Sorten Spätzle und noch Fisch für meinen Schwiegerpapa und so. Und du bist einfach 4-5 Stunden ausgenockt, du bist nicht Teil des Tisches. Und beim Punsch und beim Drinks machen ist es genauso. Deswegen mache ich auch zu Hause keine Drinks, weil ich muss es ja immer machen. Mhm. Und dann sitzen alle Leute da, kann ich noch Gin Tonic? Dann sage ich, ja, doch mal den Gin Tonic selber. Ne? Hey, wie geht das? Du kannst das besser, ja. Dann nehme ich halt da den Messbecher und so. Und beim Punsch ist es einfach schön, du kannst ihn auch vorbereiten.
Exakt.
Der zieht ein bisschen nach und so. Ja. Und dann nimmst du eine schöne Schüssel. Ich habe auch eine schöne Punch Bowl zu Hause. Also es ist eigentlich keine Punch Bowl, es ist halt so eine Keramik. Also das ist einfach schöne Form und da einen großen Block rein und dann nimmst du dir am Tisch halt so. Ist ein bisschen Sauerei, muss man sagen. Aber die Schöpfkelle und so, ne? Und wenn man nicht besoffen
spätestens,
ist.
Ne? Spätestens am Ende, ja, wo sich unten schlecht löffelt und schöpft, da muss irgendjemand dann die Bowle in beide Hände nehmen und raus oder leer trinken.
Ja, ja.
Und dann gibt es meistens Sauerei.
Ja. Aber vielleicht können wir ja noch in die auf Instagram oder so noch ein schönes Punschrezept.
Ja, jetzt gerne.
Für die Weihnachtstage.
Ruby Punch.
Ja,
super, okay. Super Ding.
Ruby Punch. Machen wir auf Instagram.
Ist mit Portwein dann oder?
Genau, Ruby Port. Ja. Arak, schwarzer Tee. Ja. Bisschen Zitrone, Zucker. Mhm. Köstlich.
Ich habe gestern was auf dem Weihnachtsmarkt gesehen, weil, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich habe dieses Jahr dem Glühwein so ein bisschen eine Kampfansage gemacht.
Ach so, hast du hier in dem Podcast schon
ja,
und hast ich gesagt, du wärst durch mit dem Thema.
Ja, eigentlich schon, seitdem ich mit Paul seinen Weißen getrunken habe, habe ich mir gedacht, ich probiere es nochmal. Habe dann, gestern war ich nämlich auch noch, bevor ich bei euch war, auf dem Weihnachtsmarkt mittags und habe da einen Weißen getrunken, der war scheiße. Und habe ich geguckt, was gibt es denn noch Alternativen? Jetzt würde ich von euch gerne mal wissen, ist es gut oder ist es nicht gut? Weil ich habe es weder gesehen noch getrunken. Es gab dort alternativ heißen Aperol. So, I don't know. Ja. Und heißen ja. Hugo.
Ja.
Also ich habe es nicht bestellt, aber warum, also macht, also ist das so ein Ding, kann man das machen? Ihr seid die Barkeeper, I don't know.
Ja, jetzt schauen wir uns gerade intensiv an.
Wer soll nichts Falsches sagen? Oder soll ich? Komm, ich bin hier nur zu Gast.
Mach, du sag das.
Ja, dann musst du dich nicht anschreien, ja. Das jetzt mal ein bisschen von. Also ich halte beide Getränke, also ich vermute jetzt mal, das heiße Aperol und heiße Hugo, Ableitung von einem Aperol-Spritz und einem Hugo sind also zwei Getränke, die wahrscheinlich den meisten bekannt sind. Ich finde die schon, wenn sie kalt sind, ziemlich kacke und ich sehe keinen Anlass, dass sie besser werden, wenn man sie erwärmt und das ist alles, was ich dazu sagen
kann. Okay.
Beziehungsweise, wenn du einen Aperol-Spritz oder sagen wir mal einen Spritz Veneziano heißt ja eigentlich machst, und du sitzt
so nämlich
in
so
Italien nämlich. Und das Ding ist in einem Tumbler und ja. Da liegt noch eine grüne Olive drauf.
Jawohl.
Lass ich mir gefallen, ansonsten ja. Nicht.
Ja. Ich habe auch übrigens aufgehört, Aperol Spritz in Stielgläsern zu verkaufen. Bei mir gibt es 0,5er Saftglas, Strohhalm drin und eine Olive.
Genau mit oder ohne Eis?
Ja, natürlich mit Eis, ne? Viel Eis.
Ich dachte, wir haben hier Doppelglas und.
Nee, also 0,5er Saftglas, aber ich finde das auch. Das ist groß. Also, das ist groß.
Double Old Fashioned Glas hätte ich gesagt.
Double Old Fashioned Glas, 390, 380.
Ja, sowas.
Sowas, ja.
Und ordentlich Eis.
Okay, danke für die Beantwortung der Frage.
Ja,
wobei, ich muss mich da ein bisschen. Also, muss man die Leute ein bisschen in Schutz nehmen, die gerne Aperol trinken, weil ich gehöre auch dazu.
Nee, überhaupt nicht. Aperol Spritz im Sommer. No offense, zero hate.
Okay.
Null Hate.
Ja.
Wirklich, versprochen. Ich trinke auch 5-mal im Jahr ein. Alles cool. Ey, nee, aber ich finde, also, das warm, nee.
Ja, nee. Ich konnte mir das jetzt auch nicht wirklich vorstellen, deswegen habe ich es nicht bestellt, aber das wäre vielleicht so die Alternative zu Glühwein, die ich gesucht habe, aber ich habe mir auch gedacht, es gab auch noch irgendwie so heißen Äppler mit Jackie oder sowas.
Oh, aber heißt Äppler bist doch du.
Nein. Das, also als gebürtiger Mainzer habe ich natürlich mit Apfelwein nichts zu tun.
Das stimmt, ne?
Ne, da ich komme von der anderen Seite des Rheins. Also das Haus meiner Eltern steht so 10 Gehminuten vielleicht so von so Lagen wie Pettental, Roterhang, Hipping und so entfernt. Mit Apfelwein, Entschuldigung. Ohne jemand schon wieder ein dünnes Eis. Ich rede schon Kopf und Kragen, aber trotzdem.
Tut mir leid. Ja, gut. Schön, dass du da warst. Dafür, dankeschön. So, ciao.
Ja.
Ja, es war, ich kann es das verstehen, dass man. Ich meine, es ist wirklich nicht weit weg, Mainz. Es ist ja auch Hessen und der Äppler etc. Aber ja, also ihr habt eure Tradition da.
Ja, Frankfurt ist schon eine Tradition. Ja. Die direkte Frage dazu, mal aus erster Hand jetzt. Ich meine, du gehst ja auch gerne aus und essen und genießen und so. Was ist denn gerade so Mainz, Wiesbaden, Frankfurt? Wo müssen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hingehen, weil du es ganz toll findest? Und auch, wo muss ich hingehen, eigentlich, wenn ich das nächste Mal dich besuchen komme? Wo gehen wir hin?
Also wenn du kommst nach Mainz, würde ich sagen, gibt es zwei Restaurants. Da darfst du ja dann eins aussuchen. Ich glaube, in dem einen warst du auf jeden Fall schon. Also Pankratz,
ja.
So ist schon, was der Paul, als auch Paul Schmiel da macht, so mit seinem Team. Das ist super. Das genieße ich sehr. Geiles Restaurant, richtig gutes Restaurant. Und
warst du da schon, Dennis?
Nee. Ja. Ich war, glaube ich, noch nicht mal in Mainz.
Okay. Ja, dann kommst du auch mit. Ja. Herzliche Einladung.
Danke.
Und dann auch tolles Restaurant, vor allem halt geiler Weinkeller. Super, super tiefe, dann Laurenz.
Mhm.
Da hänge ich gerne ab. Super. Wir haben auch eine Weinhandlung noch so. Ja, und das war eins der beiden Restaurants, glaube ich.
Und das in Mainz?
Das ist in Mainz beides, ja.
Ja. Wie ist das eigentlich mit so Mainz und Wiesbaden?
Ist das ein Problem?
Sehr einseitiges Problem, würde ich sagen. Ja. Also wenn du einen Mainzer fragst, was er von Wiesbaden hält, dann fängt er in aller Regel an zu schimpfen wie ein Rohrspatz. Mhm. Eingebildetes Pack, das allerletzte Scheißnachbarn und so. Wenn du dann über die Brücke fährst und in Wiesbaden nachfragst, was ein Wiesbadener von einem Mainzer hält, bekommst du meistens so einen Antwort, ja, nette Nachbarn, alles bestens. kann auch nicht so genau erklären, woher das kommt. Ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, während des Zweiten Weltkriegs ist Mainz ja fast komplett zerstört worden und Wiesbaden halt gar nicht. Und dementsprechend ist Wiesbaden dann natürlich auch schon in großen Teilen eine Stadt, die mit einem schöneren Stadtbild gesegnet ist. Mm-hmm. Ich glaube, das ist Neid. Ja, Neid des kleineren, des vergnobten Buckligen auf den schönen großen. Irgendwie sowas, keine Ahnung.
Naja.
Mainz ist eine super Stadt, ist auch richtig schön, finde ich, aber ich muss das sagen, ich bin da geboren, da hat man hier immer einen ganz anderen Blick drauf. So.
Das stimmt natürlich, ja. Dennis ist auch hier geboren.
Ja. Da, bei uns ist ja Ludwigshafen. Wir sehen ja von hier aus Zimmer 12 direkt hier rüber nach Ludwigshafen. Wir sind ja direkt am Rhein. Und so ist es auch mit Köln und Düsseldorf und gibt es mehrere.
Aber ich glaube, es gibt natürlich auch noch diese Fußballrivalitäten und so, gell? Die gibt es halt auch noch. Mit Städten, die in Pott und so, das ist schon krass.
Ja, ja.
Und das ist gerade, also das kann ich noch viel weniger verstehen. Warum man sich wegen Fußball, wegen irgendwas streitet, verstehe ich nicht.
Generell streiten ist scheiße. Wir sind für mehr Liebe.
Das stimmt, ja.
Exakt.
So wie gestern. Gestern war ganz viel Liebe. Übrigens nochmal vielen Dank.
Ach ey, ich habe zu danken.
Sorry, Dennis, muss nur mal kurz Danke sagen.
Ja, ich habe schon oft Danke gesagt. Ich muss auch Danke sagen. Es war wirklich hervorragend. Also hat wirklich Spaß gemacht.
Ey, mir hat es auch Spaß gemacht.
Es war richtig schön.
Also Pankratz und Laurenz.
Ja.
Leute, geht da mal hin.
Geht da hin, Leute.
Schreib mal. Aber nee, Pankratz finde ich auch schon super.
Ja.
Und deine Eltern sind, wo wohnen die? Weil du meinst gerade Hipping und...
Ja, Nackenheim.
Ah ja, okay, Nackenheim, ja.
So, und also ich bin der Johannes Hasselbach, der jetzt das Weingut Gundeloch macht, seitdem sein Vater verstorben ist. So, der ist ein Jahr älter als ich, mit dem bin ich aufgewachsen, so ein früher Skateboard gefahren und so. Ich habe das auch gar nicht so gecheckt. Also ich habe schon sehr, sehr jung, also als ich angefangen habe Wein zu trinken, so, keine Ahnung, 15, 16 so, ne, wenn du anfängst, habe ich halt nicht gecheckt, was ich da trinke. Also wir haben jetzt natürlich nicht irgendwie, keine Ahnung, die TBA getrunken vom Gundeloch, aber halt so Jean-Baptiste und so Geschichten. Mm-hmm. Und für mich war das halt Wein. Ah ja, klar. Ich habe mich, das habe ich erst sehr, sehr spät gecheckt. Also normalerweise fängst du an, so, keine Ahnung, Blanchet und Gallo zu saufen und so weiter. Und denkst du, ja, das ist halt Wein. Hm. Ja, ich habe überhaupt nicht verstanden, auf was für einem Niveau ich eingestiegen bin. Das hat mir keiner erklärt. Ich bin so einfach am richtigen Ort quasi aufgewachsen. Genau, aber in Nackenheim ist das.
Okay. Also das ist geil, dass du so einen Einstieg hattest. Wie war denn dein Einstieg? Ich sag dir noch kurz meinen oder euch.
Beide,
also,
meinst du?
Ja, also mein erster Einstieg mit meinen war Cola Rot. Mit Rotwein aus dem Tetra-Pack. So, das ist nämlich, das sind die Skills.
Ja,
von da muss man, von da muss
ja,
man sich hoch.
Da muss er schon Skyline.
Ja. Cola Rot, ja. Nee, das habe ich, glaube ich, noch nie getrunken. Mein Einstieg Wein war ein Absturz. Mhm. Und zwar Rezina im Urlaub, als ich 15 war. Und dann war das so eine, vier Familien, also auch natürlich dann viermal zwei Kinder oder so. Und das gab halt Trinkspiele, Maxle und so. Und dann habe ich, ich habe irgendwann aus 0,5er Gläsern so Rezina geäxt. Und dann bin ich einen Tag später, also ich bin natürlich nachts, habe das ganze Hotelzimmer und meine Schwester voll gereiert. Sorry, Hanna. Meine Schwester ist auch Hanna. Und dann habe ich ganz lange gar keinen Wein getrunken, tatsächlich. Und wenn, dann nur rot, weil weiß konnte ich nicht mehr sehen. So. Also eigentlich das, was ganz viele so mit so Tequila und so. Das war bei mir der Weißwein. Also gut, Rezina ist ja irgendwie auch, also ist ja schon Wein, aber. Ja,
traurig, aber wahr.
Es ist leider, es heißt Wein, aber es ist eigentlich kein Wein. Das war mein Einstieg in Wein und dann bin ich in die Pfalz gezogen. Oder in die Kurpfalz, ne? Sorry.
Dann wird's besser.
Nee, aber Gundeloch finde ich auch ganz stark.
Ja.
Weingut Gundeloch.
Hammer, was?
Hammerwein.
War es auch schon immer, glaube ich, irgendwie so. Und auch, ich meine, das ist so, der Hannes gehört halt auch, also Hasselbach gehört auch zu diesen Winzern, dieser Generation angehörig, die halt, bevor sie das Weingut übernommen haben oder angefangen haben, im Weingut zu arbeiten, halt einmal so, also Hannes war längere Zeit in Australien und wo die halt so anschaust, wie machen es Winzer woanders. auf der Welt so und dann so Wissen irgendwie mit nach Hause bringen und das dann so nach und nach vielleicht da, wo es Sinn macht, dann implementieren. Ich weiß noch, der Fritz Hasselbach, der Vater von Johannes, der hat mir gesagt, der deutsche Rotwein wird nur verschamrot. Und das war ja auch Anfang der 90er so. Ne? Ja. Also so was jetzt, keine Ahnung, Rings oder so, was die Jungs so für Pinos machen, das hast du halt vor 25 Jahren nicht kommen sehen, dass es irgendwann mal so ist in Deutschland. Ich glaube, dass da schon hauptsächlich der Grund darin liegt, dass die Leute sich halt irgendwo anders weitergebildet haben. Und ja, dementsprechend vielleicht schon anders Weine machen, aber trotz allem waren die Weine vom Gunderloch schon immer geil.
Schon gern getrunken. Ja, ich muss auch mal die Lanze brechen für deutschen Rotwein. Habe ich noch gar nie gesagt. Ich liebe deutschen, gut gemachten deutschen Rotwein. Ob es klar, ein Pinot ist aus Baden.
Ja,
oder super. Aus der Pfalz oder Syrah von Ziereisen unten. Also da gibt's so wahnsinnig viele gute Weine, die super viel Spaß machen, auch schon jung, und bin großer Fan von deutschem, vor allem Spätburgunder.
Ja.
Tatsächlich, das ist schon Wahnsinn, auch was hier in der Pfalz, was Sophie jetzt macht bei dem Weingut Christmann. Oder Weingut Jülk, die Ringsboys, Wahnsinn, macht mega Spaß, genauso weitermachen bitte. Nur nicht teurer werden, sonst kann ich es mir nicht mehr leisten.
Ja, bitte.
Leute. Das ist schon jetzt an der Grenze, ja.
Bitte.
Nicht so die Ohren schlackern, wie das aus dem Burgund trinkt. So.
Wie wird denn nächstes Jahr von der Weinlese? Habt ihr irgendwas gehört?
Du meinst dieses Jahr?
Ja, ja, also genau dieser Jahrgang.
Ich glaube, hinten raus war gut in der Pfalz. Also wir hatten hinten raus nochmal so einen Booster. Wir
mussten halt super, super früh raus.
Mhm.
Ne? Alle dadurch, dass das Jahr so heiß gewesen ist, waren die Trauben relativ früh reif. Ich bin mal gespannt.
Ich weiß, aber ich muss auch sagen, diese Jahrgangsdiskussion, also das, ich weiß, ich sage ja, das war ein guter Jahrgang und so, und dann sage ich, ja, aber also hier, aber dort halt nicht und so. Es ist halt so divers, ne? Jedes Tal hat ein anderes Klima teilweise. Und so am Ende sagen ja die Winzer, viele Winzer sagen, ein ganz normales Jahr ist eigentlich das beste Jahr. Wenn es nicht zu heiß, nicht zu kalt und so, weil das ist natürlich auch so, dann war es mal warm und dann sagen, es wird ein super Jahrgang. Ja, weiß ich nicht. Also wir machen halt kühlen Burgunder-Stil, das ist halt eigentlich heiße Scheiße so, ja.
Mhm.
Wir müssen eigentlich viel zu früh ziehen, also ernten und so. Und dann hast du Druck beim Ernten, weil es ja halt sonst verbrennt, ja. Und andersrum, wenn es zu nass ist, dann musst du hängen lassen und warten und warten und warten. Und deswegen, ich glaube, vielen Winzern ist so ein ganz normales Jahr am liebsten. Aber
möglichst wenig böse Überraschungen so.
Genau. Ja. Ich habe jetzt noch nichts, ich habe jetzt noch keine Fassproben oder so probiert von dem guten Most. Jetzt von 22, aber wird bestimmt, also die gute Winzer machen auch aus schlechten Jahrgängen guten Wein. Ne?
Ja, ist so. Ich lasse mich überraschen. Ich habe auch noch keine Ahnung.
Ja. Ich habe auf jeden Fall noch nichts gekauft.
Ich habe mich noch nicht mal mit jemandem unterhalten,
noch vorbestellt.
Was den Jahrgang anbetrifft. So. Das letzte Mal war ja genauso zu der Zeit, wo sie halt alle raus mussten ernten, und da sprichst du die am besten nicht an.
Ja.
Wie du richtig gesagt hast, da haben die richtig Stress.
Mhm.
Und auf jeden Fall Besseres zu tun, als jetzt noch blöde Fragen zu beantworten von mir.
Stimmt. So, meine Lieben.
Setzen wir uns in die Lounge.
Ja, lass uns mal, wir haben ja auch hier eine Lounge, ne, in dem Zimmer. Hey, guck mal, wie geil ist die Couch, ne? Nicht sagen, ja, nee, die würde ich mir echt gerne. Ich nehme die mit, glaube ich, gleich. Könnt ihr Schmiere stehen?
Ja. Kann ich die Couch ist auch relativ unauffällig.
Finde ich schon toll, die Couch, muss ich sagen.
Meine Oma hatte mal so eine ähnliche, zumindest vom Polster her.
Das ist grandios.
Ja.
Ja, wunderschön.
Obwohl, ich glaube, zum Glotzen, zum Fläzen ist ja nicht so gut, ne? Was denkst du?
Nee, das ist mir so zum Repräsentieren.
Ja.
Ich würde auch sagen, zum Gammeln ist nichts.
Ja. Schöne Couch. sorry.
Okay.
Also ich habe damit angefangen.
Ja, aber ihr müsst einfach mal uns auf Instagram folgen, da seht ihr das dann auch, falls ihr jetzt noch gar nicht wisst, wovon wir reden und das noch gar nicht kapiert habt, was das mit dem Speicher 7 auf sich hat. Das ist ein Hotel und wir sitzen in den Zimmern und nehmen da unseren Podcast auf. So, das, ich glaube, ihr habt es schon gecheckt, aber es lohnt sich auf jeden Fall immer mal bei Instagram zu abonnieren und vorbeizuschauen. Sowieso. Da freuen wir uns wirklich sehr.
So nehme ich. Genau. Ja, wir haben eine wunderbare Playlist, Gabriel. Ich habe dir gestern Abend noch um 3 Uhr nachts gesagt, kannst du noch 3 Songs mitbringen?
Hast du gesagt, und natürlich habe ich mich vorbereitet.
Bist du vorbereitet?
Ja, klar.
Ja, mega.
Komischerweise, als ich es mir vorhin überlegt habe, ist es tatsächlich dann doch anders geworden, als ich dachte.
Ja?
Ja, was willst du machen? Ja.
Ich freue mich sehr drüber. Dann fang doch mal an, Gabriel, erster Song.
Ich habe ja behauptet, ich sei in erster Linie mit dem Boom Bap Golden Era 90s Queensbridge Sound sozialisiert worden, so und New York über alles. Komischerweise habe ich aber zwei Rapper von der West Coast auf meiner Liste. Keine Ahnung warum. Fangen wir mal an mit, ey, guck mal. Ich glaube, ihr habt vom Produzenten habt ihr von einem anderen Album vom Dice Game schon ein Lied auf der Liste. Aber ich finde, Apollo Brown ist der Produzent, Raskas ist der Rapper, L.A. Humble Pie.
Oha, rein auf, rauf nice. Auf die Liste, sehr schön. Geil, der Gabriel hier, richtig Bock auf Boom Bap, ne? Ich halte mich aber nur zurück, weil es sonst so die Liste so ein bisschen zerreißt. Aber wir haben ja letztens mal schon gesagt, es darf auch Ausbrecher geben. Das ist immer schön, weil mich freut es sehr, das drauf, packen wir drauf.
Dennis, du oder was?
Ich kann gerne mal anfangen. Und zwar habe ich von Janet Jackson und Q-Tip Gun Till It's Gone.
Ja, Mann.
Oh ja.
Ja.
Gut.
Rauf da.
Rauf damit. Gangster habe ich noch keinen auf der Liste, liebe ich aber, finde ich gut. Moment of Truth heißt die Platte.
Beste Platte von Gangster.
Beste Platte und der Song heißt, ich weiß gar nicht, ich habe mir das noch gar nicht durchgelesen, wie das überhaupt heißt. The Militia. Ja. Haben wir gestern auch gehört, deswegen habe ich ihn auf die Playlist jetzt gepackt. Finde ich gut, richtig gut, richtig gut. Ist gut.
Ja. Titan Cuts von Primo. Riesending. Busy New York muss trotzdem sein. Ey, Action Bronson. Oh. Oh, passt ja auch so ein bisschen. Ist ja nicht nur Rapper, sondern auch Koch.
Ganz genau.
Habe ich gedacht. So, Wrestler und noch verschiedene andere. Olivenöl-Tester.
Der eigene Olivenöl.
Gibt ein geiles Kochbuch von ihm. Das heißt Fuck, That's Delicious.
Ja.
Klare Kaufempfehlung. Ja. Das Album heißt, glaube ich, Mr. Nice Guy, No More Mr. Nice Guy, irgendwie sowas.
Ich weiß, welches du meinst.
Also dieses Cover, wo er so als
Gently Yours oder irgendwie sowas.
Comic-Männchen so von hinten. Ey, auf jeden Fall, der Track heißt The Light in the Addict. Bestes Intro eines Rap-Songs aller Zeiten. Dauert über eine Minute oder so. Brutal.
Pump ich mir direkt rein, du, ey. Hab ich Bock.
Von mir kommt von Nerd, No One Ever Really Dies, Windows. Also Nerd kennt man, ne? Windows, sehr schöner Song.
Ich hau noch einen Weihnachtssong auf die Playlist. Jetzt pass auf. Weil den können wir auch danach wieder rausnehmen, okay?
Schlecht geil.
Ja. Aber es ist ein sehr, sehr schöner Weihnachtssong. Es ist eine Cha-Cha-Cha-Version von Jingle Bells von Pearl Bailey. Das ist echt cool. Okay. So richtig gute Laune. Richtig gute Laune. Weiter geht's.
Yo, ey, wieder zurück an die West Coast. Oder Evidence von Dilated People hat ein Riesenalbum gemacht. Letztes Jahr, glaube ich, Unlearning hieß es. So, ich kenn Leute, denen taugt's nicht, aber ich bin der Meinung, da kann man die Skip-Taste komplett ausbauen. Das Album ist brutal.
Find's auch gut.
Da die Beats gemacht und gerappt. Und das auch in einer schweren Phase irgendwie. Seines Lebens, so ist jetzt alleinerziehender Vater, weil seine Frau gestorben ist. Der Track heißt Won't Give Up the Danger. Auch echt
guter
Killer
Track.
Zack, zack. Letzter Song von mir kommt dieses Mal von James Blake mit dem Song Tell Them. Ich habe das Album damals, als Freddy im Kreißsaal war, laufen lassen, als in der Badewanne lag.
Punkt, Komma, Strich.
Nice.
Gut, ja, okay, fair enough. Alles gut, hey, läuft. Ich hau noch so einen richtigen 80er-Jahre-Clash-Hit rein, den, glaube ich, jeder kennt und aber ganz viele Leute vergessen haben. Die Band heißt Mr. Mister, der Song heißt Kyrie und ist einfach ein guter Song für gute Leute und gute Laune.
Eins, zwei, drei. Rein damit.
Rein damit. Sehr gut.
Sehr schön. Ja, wieder gefüttert, ne?
Herrlich.
Das waren 9 Songs. Wisst ihr, das ist heutzutage ist das schon ein Album, ne?
Yeah.
Das ist über eine halbe Stunde, über eine halbe Stunde Musik für euch da draußen auf Spotify
mega.
Zu finden.
Zum Kochen, zum Baden, zum Duschen, zum Mitsingen.
Zum Kopfnicken natürlich.
Zum Kopfnicken, zum Martinis trinken.
Ja. Mir hat bei Instagram noch jemand geschrieben, dass man diese Spotify-Liste wohl auch mit Apple Music koppeln kann. Ich weiß nicht. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das hin.
Wir sind ja beide total Technikprofis. Total.
Ja, mich braucht er nicht angucken. Jetzt auch nicht weiter.
Naja.
Schön.
Ja.
Ich habe noch eine wichtige Frage an dich, Gabriel. Was wünschst du dir zu Weihnachten?
Ach ey, ich wünsche mir gar nichts. Eigentlich, ich muss sagen, also ich...
Es muss ja nichts Eingepacktes sein, aber was wünschst du dir? Oder was wünschst du dir fürs neue Jahr?
Oh Gott, das ist eine Fangfrage.
Nein.
Also du meinst, alles meine, falsch und alles richtig machen.
Ich meine, man sagt ja immer, und was sagt meine Mutter, irgendwas wünscht dir zu Weihnachten? Sag ich, Mama, brauch nichts, hab alles, schenk mir ein paar Socken, super. Aber weißt du, dann zocken, wäre auch cool. Aber so, denk da, so seitdem ich auch Papa bin, mehr drüber nach, was wünsche ich mir eigentlich fürs nächste Jahr?
Naja,
also was habe ich dieses Jahr
ja,
also nicht geschafft?
So. Genau, mit Sicherheit wünsche ich mir nichts Materielles oder so. Und ich weiß, dass die wesentlichen Dinge des Lebens, so Glück und Gesundheit und so und Zufriedenheit und so, sowieso nicht käuflich sind und immer umsonst, also im guten Sinne des Wortes, umsonst. Und ist auch so ein bisschen Karma, weißt du? Wenn du dich gut verhältst, dann kommen gute Dinge zurück. Insofern wünsche ich mir, ich weiß nicht, dass ich weiter, hoffentlich, glaube ich, so ganz anständiger Kerl bin und die Leute in meinem Umfeld dadurch glücklich werden. Das macht mich auch glücklich. Voll die cheesy Antwort, aber es ist ja bald Weihnachten, ne? Das kann man vielleicht mal sagen. Und vielleicht eine gute Flasche Wein.
Total angebracht. Total angebracht. Sehe ich nämlich genauso.
Ja.
Aber das ist doch jetzt auch die Zeit, auch wenn es cheesy ist, aber da darf man doch auch mal wieder drüber reden.
Ja.
Und sich besinnen auf Familie und auf Freunde und so, weil man das ja oft auch in den Jobs, die wir alle haben, und man ist ja so viel für andere auch da, ne? Man ist so Seelsorger und man ist Koch oder man ist der Doorman, der Türsteher oder was auch immer, und man versucht das eigentlich allen immer recht zu machen, und manchmal vergisst man sich selber in dem Job.
Ja.
Und man vergisst die Leute um einen rum, die das irgendwie auch ertragen, so dieses nächtelange Nicht-Da-Sein und oder den Frittenbudengeruch und so, weißt du, was ich meine? Deswegen finde ich das schon eine wichtige Zeit jetzt, und ich versuche mir eigentlich immer was vorzunehmen, auch fürs nächste Jahr, und bin da voll bei dir. Weniger saufen.
Ja.
So, ne? Das wünsche ich mir nicht, aber.
Ich hätte jetzt noch gesagt, ich wünsche mir, dass wir uns nächstes Jahr öfter sehen als dieses Jahr.
Ja, das wäre schön.
Wird dann aber deinen weniger Saufenwunsch wieder ein bisschen torpedieren. Ja.
Na, ich komme nicht mal besuchen jetzt.
Herzliche Einladung. Jederzeit. Ja,
deine Frau hat auch schon gesagt, wir müssen mal vorbeikommen.
Macht ihr
auch. Das machen wir. Mit Frau komme ich aber dann. Wenn das
auf jeden Fall sogar.
Ja. Ja, Dennis?
Was ich mir wünsche?
Ja.
Oder ob ich noch einen Abschluss
habe.
Also ich wünsche mir, dass ihr jetzt ganz doll mal 5 Sterne hier auf Spotify macht und immer abonniert, uns folgt und ne? Quatsch. Das macht ihr sowieso. Vielen Dank dafür. Nee, ich wünsche mir, ich finde, der Gabriel hat schon wirklich die richtigen Worte gefunden. Ich persönlich wünsche mir, dass ich vielleicht so mein Papierkram mal besser gebacken bekomme. Das ist ein Wunsch von mir, dass ich mich da besser und dass ich das ein bisschen besser geordnet kriege, so dieses ganze, ja, bürokratiemäßige. Ja, ansonsten bin ich ja auch wirklich so einfach nur guter Kerl bleiben, war wirklich ein guter Satz, weil ich denke auch, dass ich immer relativ loyal war und bin und auch so durch die Welt gehe. Ja, natürlich Gesundheit und dass Familie und Freunden gut geht und generell einfach dieser scheiß Krieg aufhört. So. Das ist jetzt auch cheesy, aber muss auch gesagt werden. So. Einfach nur, ja, bisschen mehr Friede auf der Welt.
Sowieso. Gut, dann sind wir durch, ja? Wie sieht's aus, Gabriel? Hast du noch eine Frage?
Ging schon wieder schnell.
Ging schnell, ne?
Boah, nee, ich bin.
Dann belassen wir es dabei.
Ja, sei denn, nee, mir fällt nichts ein.
Oh Mann, schöne Weihnachten da draußen, gell? Macht's gut. Lasst's euch schmecken. Danke, dass ihr dabei wart.
Gehabt euch wohl, ey. Grüße zu Hause.
Genau, und wir hören uns. Vielen Dank fürs Zuhören, und wir hören uns noch einmal dieses Jahr.
Ja.
Wir hören uns noch einmal. Da wünschen wir euch dann erst einen guten Rutsch. Deswegen gute Zeit, viel Liebe. Danke, dass du da warst, Gabriel.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten
gerne
Mal.
Für die
war
Einladung.
Sehr schön.
Gerne danke für die Einladung, so wollte ich. Macht's gut. Danke euch.
Ciao.
Ciao.